Ja, ich freue mich, dass wir hier nochmal zusammen sind, um den für diese Seminarreihe erstmal den letzten Teil jetzt miteinander durchzugehen. Ich denke, das Thema Kindererziehung, unsere Kinder lieben, fördern, prägen und erziehen, ist ein Thema, das sollte uns fortwährend beschäftigen und das wird es uns auch. Und ich möchte heute quasi im zweiten Teil meines Beitrages, meiner Sachen noch einige wichtige Punkte anführen, die mir zum Thema Erziehung sehr wichtig sind und möchte heute auch ein Stück weit den Fokus auch nochmal darauf richten, wie das denn so weitergeht. Unsere Kinder bleiben ja nicht die süßen Kleinen, worüber uns wir so freuen, dass sie die ersten Schritte machen und wo wir voller Spannung und voller Freude den ersten Ransen kaufen. Das sind alles super Zeiten, das ist alles ein super Moment unserer Familien. Und doch werden sie auch Flücke, doch gibt es auch die sogenannte Pubertät und solche Geschichten. Und es gibt auch diesen Punkt, wo sie uns wieder verlassen. Und ein Stück weit diesen Bogen möchte ich noch spannen. Das ist mir ein Anliegen und ein Stück weit auch meine Erfahrung, da unsere Kinder ja schon die ersten zwei schon außer Haus sind und selbst verheiratet sind, möchte ich da ein Stück weit Zeugnis geben, ein Stück weit das euch weitergeben, was wir auch als gesamte Ältestenschaft, nicht nur ich, als ganze Ältestenschaften glauben, was gute Dinge sind. Ich möchte eure Aufmerksamkeit zu diesem Thema noch einmal schärfen und so einen kleinen Einstieg, nicht, dass ich noch jetzt das nochmal alles wiederholen müsste, was vorher war. Aber doch trifft dieser Punkt, den ich so als Einstieg für mich gewählt habe, natürlich auch das Anliegen aller derer, die quasi vor mir zu diesem Thema Erziehung schon etwas gesagt haben. Und trotzdem wollte ich es nicht weglassen. Ich wollte nochmal unser Gewissen da schärfen, uns nochmal in die Pflicht nehmen. Bei dem ganzen Thema Erziehung geht es darum, dass wir eine Verantwortung haben für die nächste Generation. Ich glaube, das sollten wir uns, ich denke schon, dass es unter uns klar ist und dass da keiner jetzt aufsteht und sagt, ja, aber das sehe ich aber ganz anders. Das denke ich zumindest bei diesem Publikum hier nicht. Aber es macht Sinn, uns das von Zeit zu Zeit wieder mal ins Gedächtnis zu rufen, dass wenn wir im Alltag und im sogenannten Familienkleinkrieg manchmal denken, wir gehen unter, dass wir doch uns der Sache bewusst sind, wir haben von Gott eine Aufgabe, die nächste Generation und im Speziellen unsere Kinder in die Wege des Herrn zu führen, in die Nachfolge zu führen. Und wenn wir davon reden, dass das Wort Gottes ja auch etwas sagt von unserem Evangelisationsauftrag oder was auch immer, ich glaube, die ersten Menschen, die wir evangelisieren sollten, für das Evangelium gewinnen, um damit sie hinführen zu einer Entscheidung, ja, ich will mit dem Herrn gehen. Die ersten Menschen, bei denen wir das tun und Gott gebe uns Gnade, bei denen wir auch erfolgreich sein sollten, sind unsere eigenen Kinder. Das ist uns ein wirkliches Anliegen und das ist ganz, ganz eng verknüpft überhaupt mit unserer Erziehung, weil das die Kern- und Urfrage ist, wo will ich denn hin mit meiner Erziehung? Was will ich denn am Ende erreichen? Und dazu hilft uns manchmal eine ganz sinnvolle Frage, nämlich wenn wir uns von Zeit zu Zeit die Frage stellen, was zählt denn hier auf Erden aus Sicht der Ewigkeit? Die Frage kannst du dir tagtäglich stellen und kannst tagtäglich die Zeitung aufschlagen oder in die Werbung oder ins Fernsehen schauen und dann wird dir schon eingeredet, was denn angeblich alles zählt. Aber was zählt aus Sicht der Ewigkeit? Und da bekommen auf einmal solche Dinge wie Karriere oder andere materielle Dinge, bekommen dann auf einmal einen ganz anderen Stellenwert, weil die Dinge mit Sicherheit nicht in der Ewigkeit zählen werden, sondern Ewigkeit wird zählen, wie du dein Leben verbracht hast und wie du, bezogen auf das Thema Erziehung und auf Familie, wie wir unsere Kinder geprägt haben. Und ob sie denn durch unsere Erziehung auch den Herrn kennengelernt haben. Und ich möchte euch von einer Begebenheit erzählen, die uns beide, also mich persönlich und ich weiß gar nicht, Conny, waren wir damals schon verheiratet, wo wir das, also zum, Also dich gab es schon, du saßt schon neben mir irgendwie und zwar waren wir mal eingeladen vor, also es könnte gut und gerne 30 Jahre her sein. Wir waren mal eingeladen zu einer goldenen Hochzeit und nämlich, ich musste im Posaunenchor spielen. Das war das große Event. Und da waren wir quasi dort eingeladen und Zeuge dieser Einsegnungsveranstaltung. Und da ist mir ein was hängen geblieben. Denn das Jubelpaar, also die, die da 50 Jahre verheiratet waren, selber waren Unternehmer und haben mit Sicherheit ein knackiges Leben auch hinter sich gehabt, arbeitsreiches Leben. Und ich weiß nicht, wie das kam. Irgendwie wurden die gefragt, haben die ein Zeugnis gegeben, aber jedenfalls kam das dort öffentlich zur Sprache, was denn so nach 50 Ehejahren so das absolute Highlight ist, was sie so als Ehepaar sagen. Und da haben sie gesagt, das absolute Highlight nach 50 Ehejahren ist für uns, dass alle unsere 5 Kinder den Herrn kennen und den Herrn folgen. Und da war ich baff, damals als Spruz und Teenie oder was weiß ich, wie alt ich, das war alles, da dachte ich, meine Herren, und hab dann, wir standen entweder, waren wir frisch verheiratet oder kurz vor unserer Hochzeit, wir hatten jedenfalls noch keine Kinder. Und ich habe gesagt, das ist ein Ziel. Das ist Ziel. Wenn wir mal Kinder haben, möchte ich gern mal das sagen können. Und das hat mich echt beeindruckt, dass das hatte ich so nicht erwartet. Und doch hat mich diese Begebenheit, dieses Dabeisein, diesen Satz da hören, mich ein Leben lang begleitet. Und immer wieder mal unterhalten wir uns so und sagen, wisst ihr noch damals hier bei der goldenen Hochzeit vom Weberbeck und was da nicht alles so noch vor Erinnerungen hochkommen, aber das war echt für mich ja wichtig und ich möchte das einfach ein Stück weit weitergeben, dass euch das ins Herz fällt. Wir haben eine Verantwortung für die nächste Generation und das ist echt ein lohnenswertes Ziel. Und dass das nicht immer so einfach ist und dass da auch nicht immer alles glatt geht, dazu will ich im Laufe des Abends auch noch was sagen. Also seid bitte nicht enttäuscht, wenn er sagt, ja, das klingt so schön, aber leider ist es bei mir ein bisschen anders. Also ja, da wartet mal, ich will da auch noch was dazu sagen. Und Gott hat auch dafür seine Lösung und hat auf jeden Fall auch für solche Situationen Hoffnung. Also das ist ganz klar. Aber als Grundsatz sollte uns das auf dem Herzen sein und sagen, wenn das mal das Ziel unserer Erziehung ist, dann haben wir echt was erreicht und, was ich am Anfang gesagt habe, das ist etwas, was aus der Perspektive der Ewigkeit zählen wird. Davon bin ich absolut überzeugt. Es ist auch so, dass das Wort Gottes uns in diese Richtung lehrt und belehrt. Im Psalm 127, Vers 3 lesen wir, dass Kinder eine Gabe des Herrn sind und die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Sicherlich kann man das in vielerlei Hinsicht auslegen, diese Bibelstelle. Aber dieses Wort Gabe kann man auch mit Geschenk und kann man auch mit Erbteil übersetzen. Und ein Stück weit klingt in diesem Wort auch diese Verantwortung mit. Ich gebe euch etwas, sagt Gott, nämlich die Kinder, und ich möchte, dass er da verantwortlich damit umgeht, mit dem, was von mir kommt. Also das ist ein Stück weit die Motivation, die hinter unserem ganzen Statement, hinter unserer ganzen Lehre über Kindererziehung steht. Wir haben eine Verantwortung für die nächste Generation. Und ich möchte euch 2 Zitate weitergeben, die stammen nicht von mir, aber ich habe sie mal mit aufgeschrieben, weil ich hatte verschiedene Quellen mir auch rausgesucht, habe verschiedene Sachen gelesen in Vorbereitung und unter anderem habe ich etwas gelesen von einem alten Bibellehrer, der eine Erklärungsbibel verfasst hat, ein gewisser Donald Stems, also gibt es so eine Stems-Bibel, die da sehr viel Informationen noch außer dem Wort Gottes, also hat sich da bemüht, Erklärungen zu geben. Ich sehe solche Erklärungsbibeln manchmal als eine hilfreiche Unterstützung, aber sicherlich nicht in allen Fällen immer das absolute Nonplusultra. Aber zu dem Thema Kindererziehung gab es da ein paar Kommentare und da habe ich mir 2 Sätze rausgeschrieben. Und ich fand das interessant. Und da schreibt unter anderem, nur wenn Eltern Gottes Anweisungen folgen und ihren Kindern beibringen, ihr Leben an Gottes Wort auszurichten, werden sie Gottes vollen Segen erleben. Und da dachte ich, also Gott möchte grundsätzlich uns segnen und Gott möchte uns Gutes tun. Das steht außer Frage. Aber manchmal schneiden wir uns selbst ein Stück los von dem Segen, der zur Verfügung steht, weil wir vielleicht in verschiedenen Gebieten dort nicht ganz das Leben oder aus verschiedenen Gründen das nicht können oder wollen. Und ich denke, das ist ein sehr herausfordernder Satz, aber ich denke, da ist eine Menge Wahrheit drin, dass wir als Eltern den Kindern beibringen sollen, Gottes Anweisungen zu folgen. Und ein weiteres Zitat, was mich begeistert hat: Eltern sollten sich mehr um die geistliche Errettung und Entwicklung ihrer Kinder kümmern, als um ihren eigenen Beruf, ihren Dienst in der Gemeinde oder ihren Status in der Gesellschaft. Und da dachte ich, ja, der Mann hat recht. Eltern sollten sich mehr um die geistliche Errettung und Entwicklung ihrer Kinder kümmern, als um ihren eigenen Beruf, ihren Dienst in der Gemeinde oder ihren Status in der Gesellschaft. Es wäre fatal, wenn wir eines Tages mal sagen müssten, wenn wir dann unsere Kinder groß sind, unsere Kinder aus nach Haus gehen und wir merken, oh, wir hätten hier und da einiges anders machen sollen, wenn die Gründe dafür solche, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Ausreden sind, ja, ich hatte mit mir selbst genug zu tun oder ich hatte Angst, mich durchzusetzen oder das war mir zu anstrengend. Ich denke, solche Sachen sollten nicht die Gründe sein, dass wir sagen, es ist mir nicht gelungen, die Kinder für den Herrn zu erziehen und zu begeistern. Ich denke, schon an diesen Sachen können wir arbeiten, an diesen Sachen können wir einiges beeinflussen und wir werden dann, wenn es Schwierigkeiten gibt oder wenn es Dinge gibt, die nicht ganz so laufen oder gelaufen sind, dann werden wir immer noch an dieser Stelle Gottes Segen und Gottes Wunderkraft erleben können. Aber wir können nicht von vornherein diesen Maßstab tiefer setzen, sondern wir wollen erst einmal den Maßstab Gottes dort setzen. Unsere Aufgabe ist es, die nächste Generation für den Herrn zu prägen. Das ist erstmal der Standard. Und alles andere sind Dinge, über die wir dann reden müssen, über die wir miteinander mit Gott umgehen können und sagen, wie geht's jetzt hier weiter? Bei diesem Thema, die Kinder zu prägen für die nächste Generation, möchte ich noch drei Bereiche nennen, in die wir Einfluss nehmen sollten. Und jetzt komme ich ein Stück weit in diese Sache, ein Stück weit hinaus über das von 3- oder 6-jährigen Kindern, weil ich erlebt habe, dass dort schon manchmal von seitens der Eltern schon ein großes Maß an Zurückhaltung da ist, die meiner Meinung nach nicht richtig ist. Eine Sache, die zur Prägung und zur Erziehung und auch zur Formung und zur Förderung dazugehört, ein Bereich, wo wir uns als Eltern stark integrieren sollten, ist zum Beispiel das Bereich Berufswahl. Das sind so ganz praktische Dinge, wo wir nicht sagen, ne, der Kerl ist jetzt 16, da muss er selber wissen, was er mal will im Leben. Das können sie nicht. Mit 14, 15, 16, wenn du auf die normale Mittelschule gehst und teilweise auch nicht mit 18. Ich habe das immer wieder erlebt, dass ich Leute frage, Mensch, du hast jetzt im Sommer Abi, was willst du mal studieren? Weiß ich nicht. Oder jemand, was, du bist schon in der 10. Klasse, was willst du mal werden? Weiß ich nicht. Du musst doch mal wissen, was du machen willst. Na, was mit Computern? Das ist meistens so eine Standardantwort von unseren Jugendlichen. Was willst du mal machen, was mit Computern? Ich denke, dort ist noch ein sehr wichtiger Bereich, wo wir als Eltern sagen müssen, unsere Kinder prägen. Und ich rate dazu an, dann nicht zu spät damit zu beginnen. Also auch nicht als Eltern dann zu sagen, oh, 9. Klasse, 2. Halbjahr, oh, jetzt kommt die Bewerbung, oh, jetzt müssen wir selber mal mit dran denken. Und das ist nicht so, dass du sagst, oh, wir müssen uns heute Abend mal hinsetzen und müssen heute mal über Berufswahl reden. Da wirst du deine 14-, 15-jährigen Kinder nicht begeistern können. Aber wenn du über die Jahre hinweg, die du dein Kind bei dir hast und es mit dir geht und beobachtest, wo hat es Fähigkeiten, wo hat es Begabungen, dass du in jungen Jahren schon sagst, ey, überlege mal, wäre das nicht ein cooler Beruf? Ich meine, du bist damit ein Vorbild, du kannst prägen, es gibt so verschiedene Sachen. Oder du kannst vielleicht auch sagen, manche Berufe, die man selber ausübt, wo man sagt, also das musst du nicht lernen, damit kann man kein Geld verdienen, wie auch immer. Aber dort ist es für mich wichtig, das gehört zu der Verantwortung für die nächste Generation. Das nächste Thema, was ich dort ansprechen will, ohne dort tiefer reingehen zu können, weil das einfach zeitlich und das wären eigentlich eigene Seminare für sich, aber auch das Thema Partnerwahl. Ich bitte euch und lege euch ans Herzen, glaubt nicht und denkt, na, das ist mal Sache der Kinder, die müssen sich mal selber entscheiden. Na sicher entscheiden sich die Kinder für einen Partner selbst und irgendwann sind sie in einem Alter, das. Und ich glaube, gerade bei dem Thema, bei dem sensiblen Thema Partnerwahl mit rein sprechen zu dürfen, setzt voraus, dass über viele Jahre ein Vertrauensverhältnis auch da war. Du kannst dann nicht deiner 16-jährigen Tochter sagen, wenn du mit dem Kerl heimkommst, kannst du gleich draußen bleiben. Dann denkt die Alter, du hast eine Meise. Aber wenn du über Jahre hinweg dein Kind geprägt hast, Vertrauensverhältnis da ist und sagst, guck mal, das sind die Ordnung Gottes, das darüber freut sich Gott und darüber ärgert sich Gott, dann ist ein Verhältnis da und die Kinder brauchen das. Es kommt nicht von alleine. Das nicht immer sind die Kinder sagen, ja, na klar, du ich nur einen christlichen Partner heiraten, natürlich warte ich mit Sex bis zur Ehe und das ist natürlich alles klar. Nein, das ist nicht alles klar. Und sie haben große Ängste, was zu verpassen und der Zeitgeist drückt und macht und schiebt. Und dazu brauchen unsere Teenies, unsere halbwüchsigen Kinder, wo auch die Gefühle Achterbahn fahren, brauchen sie unsere Eltern. Die Väter, die Töchter brauchen die Väter, dass sie dort hören, du bist schön, du kannst Zeit, du bist dir was wert, du musst nicht den Erstbesten nehmen, mach langsam verschiedene Dinge und auch die Söhne, dass sie die Ordnungen Gottes auch auf diesem Gebiet hören und dass wir dort sagen, hier sind wir gefragt. Und ich habe noch ein drittes Gebiet, wo ich auch glaube und festgestellt habe, dass da möglicherweise hier und da eine Passivität da ist, wo ich glaube, das ist nicht gut. Da wünscht es sich Gott mehr. Und das ist das Gebiet, unser Kind zu fördern und zu prägen zum Thema Berufung. Geistliche Berufung. Das geistliche Berufung basiert auf Talenten. Gott hat jedem von uns Talente gegeben. Den einen zum Singen, dem anderen zum Reden, dem nächsten zum Helfen und zum Arbeiten oder zum Trösten, zum Zuhören, zum. Es gibt so, so viele Talente. Und die sind der Grundstock für eine geistliche Berufung. Und Eltern sind die ersten Entdecker und Förderer dieser Eigenschaften. Zu allererst kommt bei deinem Kind zu Hause im Kinderzimmer, am Esstisch, irgendwo kommen die ersten Gaben zum Vorschein. Du bist vielleicht die Mutti, die Erste, die hört, oh, du kannst aber fein singen. Und dann darf es bei dir Klick machen. Wenn mein Kind fein singen darf, dann kann es sein, dass ich mir mal Gedanken mache, ob ich es vielleicht in eine Musikschule schicke. Ob ich ihm vielleicht sage, ey, als Hobby, das ist gut, du lernst mal ein Instrument oder irgendetwas, damit vielleicht mal irgendwann mit 17, 18, 19 ein Lobpreiser in der Gemeinde steht. Oder ein anderer, der ständig auch vielleicht hilft und handwerklich ist oder was auch immer ist. Überlasst es bitte nicht den Kindern und nicht irgendwie der Gemeinde oder dem Kinderdienst oder den Jugendmitarbeitern, dass dann irgendwann mal das Thema Berufung auf den Plan kommt. Wenn Kinder mit dem Thema Berufung und Bestimmung, dass sie als kleines Kind schon lernen, dass ihr Leben eine Bestimmung und ein Ziel und eine Aufgabe hat, wenn sie das als kleine Kinder schon lernen von uns, dann fällt es ihnen in den größeren Jahren viel leichter, damit etwas anzufangen. Und bitte beginnt damit, dass eure Kinder das Königreich Gottes zuerst in ihrem Kinderzimmer aufrichten. Zum Beispiel in Form von Ordnung. Ja, das gehört dazu. So lernt man Ordnung im Reich Gottes, wenn sie zu Hause das lernen. Und wenn sie gelernt haben, die Ordnung Gottes in ihrem Kinderzimmer aufzurichten, dann werden sie das auch gewappnet sein für später und für andere Jahre. Und das sind solche Dinge, wo ich euch ermutigen möchte und ein Stück weit auch, ja, ich bin mal so kühn, auch ermahnen möchte, seid da nicht nachlässig. Sagt nicht, ach, wenn die dann 16 sind mit dem Beruf, was geht mich das an und wem da heiratet, ach, ist wurscht oder auch nicht Berufung. Bitte nicht. Ich weiß, dass diese Einstellung nicht grundsätzlich da ist und ich habe jetzt auch ein bisschen überzogen, aber ich denke, es ist gut, dass wir sagen, oh, wir müssen fleißig bleiben. Nicht nur die ersten Jahre, sondern auch, wenn sie dann groß sind. Nun möchte ich zu einem weiteren Punkt kommen, der mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt. Ein Punkt, der extrem unsere Erziehung beeinflusst. Und wenn ich den nenne, werdet ihr sagen, ja, typisch Frank, da kommt am Ende bei jeder Predigt aufs gleiche Thema. Aber ich kann es einfach nicht weglassen. Und ja, es ist nun mal so, dass Gott mir diese Berufung einfach auch gegeben hat als Hirte. Und ich glaube, es ist wichtig, meine eigene Heilung ist das Fundament meiner Erziehung. Ich glaube, dort ist ein ganz großer Schlüssel. Die eigene Heilung ist das Fundament meiner Erziehung. Ihr glaubt gar nicht, oder vielleicht glaubt ihr es doch, wie viel ihr einfach aus dem Bauch heraus macht. Ihr werdet nicht so viele Lehrbücher lesen, ihr werdet auch diesen Vortrag bestimmt nicht 10-mal noch nachhören. Und was, wenn das am Montag scharf geht, dann ist das 6.30 Uhr Wecker, 7 Uhr Bus und Ransen und da geht der Alltag los. Und da macht ihr viele Dinge aus dem Bauch heraus. Und dann ist das einfach so, wie es ist. Und dann bist du eben ganz schnell zornig, weil es wieder nicht geklappt hat. Dann bist du ganz schnell derjenige, der sagt, der einen Satz von sich gibt, der dir dann leid tut, wenn das Kind vielleicht außer Haus ist dann und sagt, Mensch, wenn es zum Mittag heimkommt, muss ich mich vielleicht entschuldigen. Und das kann zu großen Teilen, manches ist auch berechtigt, da muss man einfach auch immer sagen, jetzt ist aber gut und komm aus dem Knick, sonst verpasst den Bus. Aber manche Dinge können einfach schief laufen, weil in mir selbst immer noch eine Schieflage ist. Und dass es da einen extrem auffälligen Zusammenhang gibt, das lehrt uns das Wort Gottes und das ist auch meine Erfahrung nach einigen Jahren von Seelsorge, dass irgendwie Menschen, Muttis und Vatis mit sich selber zu tun haben und dann das eben aufgrund ihrer eigenen ungeheilten Persönlichkeit einfach nicht in angemessener Weise an die Kinder weitergeben können. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, dass ihr dort drauf schaut. Und ich möchte da mal ein paar Sachen sagen, die mir da so wichtig sind, ohne im Detail da näher drauf einzugehen. Das würde zeitlich gar nicht funktionieren. Aber einfach, wenn ihr sagt, da könnte sein, dass da bei mir mal wieder was getan werden müsste, dann nehmt das ein Stück auch als Anschub zu sagen, ja, wenn irgendwelche was nicht funktioniert in unserer Erziehung, kann das auch damit zusammenhängen, dass bei dir einige Dinge noch nicht so geheilt sind, wie der Heilige Geist das gerne möchte. Und alleine solche Sätze, das mache ich mal anders oder so werde ich mal nie, so wie meine Mutter werde ich mal nie. Alleine das reicht nicht aus. Im Gegenteil, diese Sätze sind eher der Türöffner, dass es genau so wird. Er sagt, ich fasse mal nie eine Flasche Bier an, weil ich wusste, dass mein Vater ein Trinker war. Wenn das das Einzige ist an deiner inneren Wiederherstellung, dieser eisernen Willen, ich bin anders, wird es nicht funktionieren. Sondern es braucht den Heiligen Geist und es frei werden durch den Heiligen Geist, damit du nicht negative Dinge weitergibst, weiter projizierst auf deine Kinder. Und auch dort, das hatte ich im ersten Teil schon mehrfach angesprochen, auch dort eine passive Haltung bringt uns dort nicht weiter. Wenn selbst diese Ausrede, so schlimm wird es schon nicht sein und bei mir wird es schon nicht gleich durchschlagen und ich wäre nicht gleich so und eine Hilfe, das reicht nicht. Und das wird am Ende zu nichts Gutem führen. Und deswegen macht es Sinn, wenn du das noch nie getan hast, dann solltest du darüber nachdenken. Und wenn du merkst, ja genau, das habe ich in meinem Leben getan, dann sei dankbar und sag, ja, das waren gute Schritte. Aber wir müssen als Eltern auf unsere Vergangenheit schauen. Was war in unserer Vergangenheit? Wie ist das gewesen? Also ich persönlich, also Conny und ich, wenn wir das Vorrecht haben, mit jungen Leuten von uns aus der Gemeinde zu sprechen zum Thema Ehevorbereitung, dann greifen wir genau das an und sagen, was ist in deiner Vergangenheit, was würdest du mit in die Ehe bringen? Und wir haben manchmal so gesagt, ja, das, was wir jetzt so genießen, das, was so geistlich auch gewachsen ist, Leute auch vom Geistlichen her auf Ehe vorzubereiten und ein Stück in Fokus zu legen auf diese innere Heilung, das ist manchmal in den Jahren, wo wir geheiratet haben, muss ich sagen, hat uns den Tipp niemand gegeben. Wir sind in die Ehe reingestolpert und hatten dann, ich meine, wir hatten glücklicherweise gute Freunde, wir hatten viel mit dem Herrn und da gab es auch Seelsorge, das war uns schon glücklicherweise in Begriff, aber manch einer unter uns hat gesagt, da hat nie jemand geredet über solche Geschichten. Und deswegen ist es sinnvoll, für uns selbst auch mal drauf zu schauen, wie war denn mein Elternhaus, wie ist denn mein Vaterbild und mein Mutterbild, weil sich oft Dinge wiederholen. Und es gibt so zwei Sachen, dass wir entweder werden wir genauso wie unsere Vorfahren, weil unser Vater- und Mutterbild uns ebenso von zu Hause her sehr prägen, oder wir verkehren das ganze Ding ins Gegenteil. Und dann gibt es so etwas wie Überbehütung oder Kontrolle. Weil wir es vielleicht erlebt haben, mit 6 Jahren einen Schlüssel umgehängt bekommen und dann früh in Hort, dann Schule und wieder Hort und danach heimkommen, selber aufschließen, weil vor die Mutti noch auf Arbeit sind. Und kann sein, dass sich das schwer geprägt hat und getroffen hat und hat gesagt, dass dich das auch überfordert hat, vielleicht als kleines Kind, wenn solche Lebensbilder oder solche Lebenssituationen habe ich selber schon erlebt und mit Leuten darüber gebetet. Und die haben dann gesagt, also mir passiert das mal nicht. Und dann ist das Kind noch in der 4. Klasse, ist die Mutti dann noch mitgegangen, den Ranzen tragend, das Kind in die Schule geschafft. Dann ist das Kind aber 10 oder 11. Und wo ich dann sage, das hilft dem Kind überhaupt nicht zur Selbstständigkeit. Und da ist etwas in der Vergangenheit der Mutti, da ist nicht was mit dem Kind, dass das Kind dann nicht selbstständig ist, da ist nicht mit dem Kind was falsch, sondern da ist in den Eltern, in der Mutti oder vielleicht auch in einem Vati irgendetwas, wo ich euch einfach das auf den Weg geben möchte, da drauf zu schauen, auf die eigene Heilung. Die Sachen mal drauf zu schauen, wie sieht denn das aus mit meinem Charakter? Wie bin ich denn wirklich, wenn ich mal ehrlich bin? Nicht, wie du sonntags bist, wenn du mir hier guten Morgen sagst. Also das meine ich jetzt nicht. Ich meine das, wie du bist, wenn du deiner Frau vergisst, gute Nacht zu sagen. Oder irgendwelche Situationen. Die meine ich jetzt. Und gibt's da Elemente von auffällig, von Zorn, von Faulheit, von Menschenfurcht. Gerade das Thema Menschenfurcht macht einen ganz großen Einfluss auf unsere Erziehung. Kinder geradlinig zu erziehen, heißt zum Beispiel in der Schulzeit dann mal zu irgendwas Nein zu sagen. Und dann erwartet irgendwie das Kind, dass der Vati und die Mutti dann mitgeht, wenn die Lehrer sagen, warum geht das Kind jetzt zu dieser Veranstaltung nicht mit? Wir gehen doch nur in eine Moschee. Das ist doch Geschichtsunterricht. Und dann erwartet das Kind, und wenn du dann Menschenfurcht hast vor der Lehrerin oder vielleicht sogar vom Direktor und das nicht verantworten kannst und nicht dort mitgehen willst, dann gewöhnst du dem Kind auf einmal Kompromisse. Nee, du musst ja nicht glauben, geh einfach mit. Es gibt Grenzen, es gibt Dinge, wo wir sagen, das lohnt sich dort nicht zu kämpfen, aber es gibt Sachen, da müssen wir kämpfen. Und dann müssen, und wenn dir dann deine eigene Menschenfurcht oder andere Dinge im Weg stehen, deswegen ist es so wichtig für Erziehung, dass wir auf unsere eigene Heilung draufschauen. Auch mal auf die Familie zu schauen, was ist denn von meinem Erbe, also jetzt nicht vom finanziellen Erbe, sondern von dem Erbe meiner Vorfahren uns mitgegeben in der Familie. War schon immer in der Familie ein roter Faden von Scheidung oder von anderen, von Depressionen, von Unzufriedenheit, von Geldknappheit, waren schon immer solche Dinge und jetzt ist es bei uns wieder so. Und dann wächst das Kind auch so auf, weil wir ja da irgendwie gebunden sind in diesen Dingen. Und das ist mir ein wirkliches Anliegen, dort draufzuschauen, euch zu ermutigen, weil unsere Unsicherheit oder unsere, ich nenne es auch mal zusammengefasst, seelischen Krankheiten schaden unseren Kindern. Und je gesünder wir sind im Herrn, je gesünder und je besser wir aufgestellt sind im Herrn und je fröhlicher und dankbarer wir im Herrn sind, desto besser können wir das unseren Kindern weitergeben. Auch das ganze Thema Sicherheit, was ist richtig und falsch? Wir müssen sicher sein im Herrn und dann können wir unsere Kinder an die Hand nehmen und können sagen, pass mal auf, das lassen wir mal schön und kein Problem und mach dir keine Angst, das wird schon. Ja, und auch ein Gebiet, wo ich denke, worauf der eine oder andere mal draufschauen sollte, das ganze Thema meine unerfüllten Wünsche und Pläne. Das sind manchmal Dinge, wo wir dann ein bisschen den Fokus verlieren, auf was es in unserer Kindererziehung ankommt. Dann verfolgen wir vielleicht Ziele, weil wir endlich auch mal an uns denken müssen oder irgendetwas verfolgen. Und dann irgendwann kommt dann, wenn die Kinder, besonders wenn sie größer sind, die Vorwürfe, ihr hattet ja nie Zeit, ihr wart ja nur mit euch beschäftigt oder andere Dinge. Und die hängen für mich zusammen an dieser eigenen inneren Heilung. Das heißt also, wenn wir über Kindererziehung reden, wenn wir sagen, das sind sinnvolle Maßstäbe, die wir gern aufrichten wollen in unseren Familien, können wir dieses Thema, diesen Bereich nicht ausklammern, weil das bist einfach du mit deiner Persönlichkeit, weil wir eben nicht Kinder erziehen können nach Lehrbuch, sondern wir erziehen am Ende unsere Kinder nach Herz, nach dem, was in uns wohnt, was einfach, wie ich schon sagte, was aus dem Bauch heraus geschieht. Und da sollte das Gute herauskommen. Und deswegen ist mir dieser Punkt wichtig, deswegen gehört für mich, obwohl das eigentlich ein seelsorgerliches Thema ist, gehört das aber für mich trotzdem in den Bereich Erziehung, weil er so viel Einfluss nimmt auf die Erziehung und das, was wir aus unseren Kindern machen. Okay. Ein weiterer Punkt, den ich gerne ansprechen möchte und wo ich einfach auch eure Sinne schärfen möchte. Wir haben sehr viel in den vorhergehenden Beiträgen auch gesprochen, dass wir schauen müssen, wo unsere Kinder ungehorsam sind, wo sie rebellisch sind oder das ist ein wichtiger Bestandteil, dass unsere Kinder da gehorsam lernen. Das sagt uns das Wort Gottes, dass das wirklich gut ist, dass wir bei Zeiten unsere Kinder daran gewöhnen sollen. Und dazu stehen wir auch, das haben wir gelehrt und das ist auch richtig. Aber es gibt auch ein paar Dinge, wo unsere Kinder Dinge einfach falsch machen und wo wir uns wundern, was ist denn jetzt los? Mit dem Kind, will das jetzt überhaupt nicht mehr hören oder will das jetzt überhaupt nicht mehr folgen oder was ist denn jetzt los? Und diesen Titel oder diese Passage habe ich hier überschrieben mit der Frage Alarmsignale oder Ungehorsam. Das heißt, ich möchte ein Stück weit darauf eingehen, dass nicht jedes Ungehorsam einfach nur, ja, jetzt Böswilligkeit und Kampf und Rebellion ist, und mein Kind will jetzt nicht, was du, wenn ich gesagt habe, du gehst jetzt zu Bett und es will einfach nicht zu Bett. Es gibt manche Dinge, die so passieren, wo wir als Eltern ein Stück aufmerken sollten, wo es sein kann, dass da mehr dahinter steckt, wie nur dieser Erziehungspart und du hörst jetzt. Und das sind für mich Alarmsignale. Diese Alarmsignale, ich werde einige davon aufzählen, oder manchmal versteckt sich das halt, das kann man leicht verwechseln. Und deswegen gibt's ein paar wichtige Sachen, wie man da drauf schaut. Nämlich der erste wichtige Punkt ist, wir müssen lernen zu unterscheiden. Und ich habe dann auch noch ein paar Punkte, wie man das auch herausbekommt. Aber Gott möchte, dass wir ein Stück weit auch, was Erziehung betrifft, auch ein Stück weit flexibel sind. Unsere Zeit mit den Kindern, das verändert sich. Manche Lebensphasen meistern unsere Kinder sehr souverän und sehr gut. Und in anderen Lebensphasen sind sie möglicherweise überfordert oder dann stellt sich heraus, dass eine oder andere nicht ihr Ding ist und so weiter. Und da müssen wir das unterscheiden, was kann mein Kind leisten, in welcher Lebenssituation steht mein Kind und wie können wir da aufpassen, dass und wie können wir das herausfinden, dass unter Umständen unser Kind eine versteckte Botschaft uns geben möchte, wo sie vielleicht so sagt, ey Vati, ey Mutti, ich bin hier irgendwie überfordert. Eine Sache, die gerne verwechselt wird, ist für mich und was ich nicht in die negative Ecke stellen will, ist für mich das Gebiet Schwäche. Also jetzt nicht pauschal, mein Kind macht gar nichts, liegt nur im Bett rum, also das ist Faulheit. Aber es gibt, ja, auf verschiedenen Gebieten sind Kinder stärker oder schwächer. Und wir müssen aufpassen, dass wir, wenn es sich um Schwäche handelt, auf irgendeinem Gebiet, dass wir das Schwache nicht verachten. Das macht Gott auch nicht. Gott verachtet auch nicht das Schwache. Und es kann sein, dass da manchmal Dinge sind, wo das eine oder andere Kind von uns in einer Sache nicht mithalten kann. Vielleicht im Sport oder in irgendeiner Musik oder mit irgendetwas. Und dann sollten wir als Eltern nicht diejenigen sein, die dann noch mehr Druck machen, sondern wir sollten dann an dieser Stelle die Ermutiger sein und sagen, ja, dein Niveau, wenn du hier eine 3 geschafft hast in dem Fach, ich weiß, wie schwer dir Mathe fällt, das ist deine kleine 1 und freu dich darüber. Und das ist ein richtiger Erfolg und das feiern wir jetzt. Und nicht zu sagen, was soll denn das, mit einer 3 heimzukommen? Und was ist denn mit einer 2 oder mit einer 1? Und dazu, und das ist eben ganz wichtig, weil Eltern kennen ihre Kinder und sollten ganz sehr ihre Kinder kennen. Was können sie? Weil viel wichtiger wie Leistung, wie die Entwicklung von Leistung, ist die Entwicklung der Persönlichkeit. Das ist viel wichtiger. Eine selbstsichere Persönlichkeit heranzuziehen, ist viel wichtiger wie die reine Leistungsfähigkeit. Und aus einer gesunden Persönlichkeit kommt auch ein Mindestmaß an Leistung. Also das brauchen wir dann, das bleibt dann nicht aus. Weil ich rede hier nicht von Verhätscheln, sondern ich rede hier von Verständnis. Von einem maßvollen Verständnis. Ich hatte auch in dem ersten Beitrag auch gesagt, wir fördern unsere Kinder, indem wir sie fordern. Das ist auch ein Aspekt. Aber es braucht auch diesen Aspekt, wo sind die schwachen Seiten unserer Kinder, die müssen wir erkennen und die dürfen wir nicht überfordern und dann müssen wir ermutiger sein. Und wenn dort auf dem Gebiet manchmal auch Fehleinschätzungen sind, dann passiert es manchmal, dass eben solche Alarmsignale kommen, die im ersten daherkommen uns anmuten wie ungehorsam, aber die nicht zwingend ungehorsam sein müssen. Und dazu jetzt die konkrete Frage, wie finde ich sowas heraus? Und das ist natürlich, ja, wo ich mir selber die Frage gestellt habe, habe ich gesagt, oh, kann denn nicht jemand anders eine Antwort drauf geben? Aber ich kann euch zumindest die 2, 3 Sachen sagen, die wir in so einer Sache empfehlen und wie wir manches auch in unserer eigenen Kindererziehung gemacht haben. Fakt 1 und dazu, dem müssen wir ein bisschen ins Auge gucken. Sowas herauszufinden, braucht Zeit. Du kannst nicht mit einer Situation abschätzen, ist das ungehorsam oder ist das ein Alarmsignal. Es braucht Zeit und ich denke, wir Eltern haben die Zeit, weil wir ja eigentlich täglich zusammen sind. Und irgendwie im Nebeneinander, im Miteinander finden wir was heraus und können dann im Laufe der Zeit unterscheiden, gibt es hier ein Muster bei einer bestimmten Situation? Ist immer dasselbe Verhalten und das stimmt mich komisch? Oder ist das auch mal sporadisch, jetzt will er und dann will er wieder nicht, wo ich dann sage, ja, pass auf, jetzt sagt der Vati, wo es lang geht und gut. Oder ist das genau immer diese eine Situation? Und du gehst jetzt mit mir ins Bad und auf einmal hat das Kind Durchfall, weil es vielleicht Angst vor Wasser hat. Oder wo man dann sagt, ey, was ist denn hier los? Und das braucht ein Stück Zeit, das herauszufinden. Ob das immer wiederkehrend lang anhalten ist oder ob das nur mal so zeitlich kurz ist. Wir müssen auch ein bisschen als Erwachsene ein bisschen die Geduld da haben, vor allen Dingen aufpassen mit vorschnellen Urteilen, mit vorschnellen Festlegungen. Das Kind ist so und so oder hat das und das. Unsere Kinder testen uns auch manchmal mehrfach. Aber wenn wir da, und ich denke, dass wir als Eltern da schon irgendwie da dahinter kommen, ob das jetzt reines Ungehorsam ist oder ob sich da mehr verbirgt. Also gebt euch Zeit, so das ist der erste Rat, gebt euch Zeit, fällt kein vorschnelles Urteil. Dann der nächste, wie finde ich sowas heraus? Und da glaube ich, haben wir, wie wir hier sitzen, als Kinder Gottes, ein Werkzeug, was sonst niemand hat. Weil ich glaube, das findest du in erster Linie raus mit Gebet und Hilfe des Heiligen Geistes. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir als Eltern, wenn wir so eine Sache feststellen, dass irgendwas wiederkehrend immer wieder ist und wir nicht so richtig wissen, was ist denn das jetzt? Warum will denn jetzt mein Kind überhaupt nicht mehr in die Schule? Wo ich sage, naja, mit Ungehorsam oder so ist es jetzt, was ist denn jetzt? Also betet darum, betet als Ehepaar und bittet dem Heiligen Geist um Offenbarung und er wird uns das sagen. Also es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns dann nicht alleine nur auf irgendwelche Sachen verlassen, auf unseren Menschenverstand, sondern Gebet und Hilfe des Heiligen Geistes. Der nächste wichtige Punkt, und da glaube ich auch, dass wir in der Gemeinde da einen riesengroßen Vorteil haben, es braucht Gespräche untereinander. Keiner von uns ist hier alleine. Und die meisten von uns haben Eltern und Freunde mit Kindern im gleichen, im ähnlichen Alter oder auch Kinder, wo die schon größer sind, wo ihr glaubt, da kann es mal einen Rat geben. Wenn etwas ist, wo ihr sagt, hier ist irgendwas komisch und mein Kind will irgendwas überhaupt nicht und macht irgendwas gar nicht und da geht's ganz komisch, da seid da nicht stolz, sondern wir brauchen Gespräche untereinander. Das erste ist klar, Gespräche mit dem Ehepartner. Die Eltern sollten miteinander darüber, mit anderen Eltern sollten wir im Gespräch sein, mit unseren Glaubensgeschwistern. Sinnvoll ist auch manchmal, Leute zu fragen, die älter sind, die schon Kinder in dem Alter hatten und sagen, hey, wie war denn das bei euch? Das macht mal Sinn, die andere Generation zu fragen oder zumindest die etwas älteren. Und dann möchte ich hier auch an der Stelle nennen, und das ist auch kein Unglaube, kann man dann auch mal einen Fachmann zur Rate ziehen. Wenn ihr durch diese Punkte gegangen seid, euch ein Stück Zeit gegeben habt und kein vorschnelles Urteil gefällt habt, wenn ihr gebetet habt, den Heiligen Geist gefragt habt, wenn ihr im Gespräch seid miteinander und mit anderen, und dann ist es auch gut, mal vielleicht irgendwann mal, wenn was ist, auch mal einen Kinderpsychologe oder einen Kinderarzt aufzusuchen für irgendwas. Auch das darf mal sein. Also das ist jetzt nicht, wir sind jetzt alle gläubig und sowas scheidet komplett aus. Was für mich ausscheidet, ist alles, was aus der Ecke der Esoterik kommt. Das ist auch bei Kindererziehung, das wird auch schon ganz schnell und ganz oft gemacht. Auch bei kleineren Kindern wird das ganz sehr angefangen, dort in diese Richtung. Da müssen sie Bill-Yoga machen, dann wird das Kind ruhig und so weiter. Also das ist das, wo ich ein ganz klares Statement abgeben will, das fällt aus. Aber nicht jede Medizin ist aus dieser Ecke. Und da gibt es gute Fachleute, die manches auch bewerten können, was uns hilft. Ja, und als letzten Punkt, wie finde ich sowas heraus oder was es braucht, um sowas herauszufinden? Ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel ist, dass wir demütig sind. In vielerlei Hinsicht kommen Eltern da viel, viel zu spät raus. Da fragt man dann, na, wie lange geht denn das schon? Ja, wenn ich ehrlich bin, 2 Jahre. Sag ich, hallo. 2 Jahre, bemerkst du das schon? Und jetzt fängst du mal an, eine Frage zu stellen. Das ist nicht so gut. Und da, ich verstehe das, da hat man manchmal Stolz, in meiner Familie darf das nicht geben und ich kriege das ja schon in den Griff und das kann doch nicht bei mir sein. Und ich denke, die Bibel weist uns da einen anderen Weg an. Und das sind, ja, solche Dinge, wie wir das irgendwie herausfinden können, wenn wir vor so einer Sache stehen. Und ich möchte jetzt mal noch, zumindest das, was mir eingefallen ist, ein paar Alarmsignale nennen, die möglicherweise Hilferufe sind von unseren Kindern und was da dahinter stehen kann. Und wenn ihr sagt, das ist für mich ein Gebiet, das ist für mich völlig fern und fremd in unserer Familie, gibt es so ein Verhalten gar nicht, dann seid dankbar und lasst es einfach mal durchlaufen. Und andere sagen, oh, das könnte bei mir etwas sein. Und wie gesagt, das sind auch besonders auch Alarmsignale und Hilferufe auch von auch von Größeren, also nicht nur kleine Kinder, auch wenn die dann so ins Teenie-Alter kommen, in das halbwüchsige Alter und so weiter. Also ein so ein Alarmsignal ist für mich das Thema Essstörung. Alles, was mit zu wenig und zu viel Essen zu tun hat, können oder sind oftmals solche Alarmsignale. Die Ursachen für Essstörungen könnten irgendwie eigenes Empfinden von Minderwertigkeit sein. Es könnte vielleicht das Bevorzugen sein anderer Geschwister oder das gefühlte Bevorzugen. Also das müssen wir richtig mal drauf gucken. Also ich habe da so einiges schon erlebt. Ich hatte da so einige Seelsorgen und Fälle, oder Fälle klingt immer blöd, wo wir Leuten helfen durften. So, da, wo wir eben auch Leute mit verschiedenen solchen Problemen hatten und dann kamen ganz andere Sachen raus, als wir mal mit allen Beteiligten geredet haben. Und auch keine Aufmerksamkeit, das können sich Kinder einbilden, das können aber auch wirklich der Fall sein. Bevorzugung, keine Aufmerksamkeit. Und das können so kleine Ursachen sein, die zum Beispiel zu solchen Sachen wie Essstörungen führen können. Ich weiß, das ist jetzt nicht der Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich will einfach nur so ein paar Schlaglichter geben und einfach mal so ein bisschen was antipsen, weil hier müsste man ja dann ins Detail reingehen und das will ich heute nicht machen, weil ich am Ende noch ein Stück weit auch dahin kommen will, wie wir denn mit den Kindern dann auch, wie das dann wird, wenn sie dann noch größer sind und außer Haus gehen. Da freue ich mich schon drauf auf den letzten Teil eigentlich, deswegen gehe ich jetzt ein bisschen schneller durch. Weiteres Alarmsignal, Schlafstörungen. Schlafstörungen, nächtliche Angstträume können auch ein Alarmsignal sein. Und das können so Ursachen sein, dass Harmonie fehlt in der Familie, ständige Atmosphäre von Streit oder oft eine Atmosphäre von Streit, wo sich dann Angst breit macht. Es kann aber auch sein, auf den Punkt bin ich auch schon mal eingegangen in der ersten Lehre, die ich gehalten habe, Kinder sind als sogenannter Partner überfordert. Also Kinder bekommen Dinge zu hören und mit Kindern werden Dinge besprochen, die nicht kindgemäß sind. Und dann kann das sowas sein, warum das Kind nicht schläft, nächtliche Angstträume hat. Und es kann auch ein rein geistliches Problem sein, ein Erbe aus der Familie. Die Bibel sagt uns, dass es bis ins dritte und vierte Glied geht, wenn extreme Sünden, wenn wieder göttliche Dinge gelaufen sind. Also auch da kann man mal drauf gucken, wenn sowas passiert und wenn sowas dauerhaft ist. Also wie gesagt, immer in dieser Geschichte ist sowas dauerhaft, hat sowas in Muster, kehrt sowas immer wieder. Wenn mein Kind einmal am Abendbrot keine Lust hat, was zu essen, dann ist es nicht eine Essstörung. Also ihr wisst, von was ich rede. Dann gibt es etwas, was sein kann, was bei unseren Kindern oft auch auftritt, eine Aufmerksamkeits- oder eine Leistungsstörung. Unser Kind kann sich gar nicht mehr konzentrieren. Schon bei den kleinsten Geschichten geht das los, dass es eigentlich abschaltet. Wir machen Hausaufgaben und nach 5 Minuten sage ich, hallo, bist du noch bei mir? Und wenn das richtig eine extreme Form annimmt und dann auch Leistungsstörung und der nächste Punkt nach Leistungsstörung kommt dann auch Leistungsverweigerung. Und das könnten alles Dinge sein, die wirklich sagen, hey, stimmt hier irgendwas nicht? Ist hier etwas im Busche? Und das können Dinge sein wie Überforderung, Druck, Versorgungsängste. Ja, ich habe immer noch was aufgeschrieben. Es ist vielleicht sehr selten, aber solche Sachen sind ja auch manchmal sehr versteckt. Ja, es könnte zum Beispiel auch was dahinter stecken, habe ich jetzt mal genannt, Erpressung. Und ich erzähle euch da mal ein Beispiel, wo du nicht gleich Erpressung jetzt im Stile von Mafia, sondern dass vielleicht die Großeltern immer mit Geld locken und wenn du eine 1 kriegst, 10 Euro und bei einer 2 vielleicht noch 5 Euro und irgendetwas und dann klingt das gut und lieb oder man denkt, man fördert und dann merkt das Kind, ich kann dem Druck nicht standhalten, ich bin dann wieder der Versager oder irgendetwas. Also solche Geschichten, da müsst ihr dann einfach beten, in Gespräche bleiben, da müsst ihr gucken, wo solche Dinge sein können und wo man vielleicht mal sagt, ey du, wir schalten das mal aus. Und diese Geschichten könnten das der Umständen sein. Okay, also diese ganzen Sachen mit Leistungsverweigerung und Aufmerksam, also da ist oftmals Überforderung oder die Angst vorm Versagen die Ursache. Dann gibt es eine Sache, die auch so ein Alarmsignal sein kann, zum Beispiel Umgangsstörung, sage ich mal. Also mein Kind will einfach nicht mehr in Gemeinschaft sein, will in keinen Gruppen sein, will irgendwie scheut sich vor Gemeinschaft. Und wenn sowas ist, könnten zum Beispiel Konflikte mit anderen Kindern da dahinter stehen. Könnte sein, dass es irgendwie Angst hat, vielleicht vor Demütigung oder Mobbing oder irgendwelche Sachen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Eltern dann auf dem Plan sind. Dass wir als Eltern da mitgehen, dass wir da mit dran sind, dass wir sagen, hey, warum willst du jetzt nicht zu einem Kindergeburtstag? Das ist doch was Schönes. Und das Kind hat vielleicht Angst, wieder irgendwie ausgelacht zu werden oder irgendwo nicht mithalten zu können. Und solche Geschichten. Vielleicht sind solche Umgangsstörungen auch die Ursache davon, dass es wenig Beachtung bekommt, das Kind. Kann also diese Sache keine Beachtung, kann auch Ursache für mehrere andere solche Alarmsignale sein. Und vielleicht sollten wir schauen auf die Aufmerksamkeit, die wir von Zeit zu Zeit dem Kind einfach geben müssen. Wir hatten auch gesagt, wenn es uns nicht immer gelingt, so viele Zeiten zu haben, aber dann schaut wenigstens auf die Qualitätszeiten, dass die Zeiten qualitätsvoll sind und ungeteilt sind für die Kinder. Und wenn das vielleicht überhaupt nicht geht, kann das, oder nicht vorhanden ist, kann das eine Ursache sein. Und was auch so eine Sache für Umgangsstörungen und diese mangelnde Gruppenfähigkeit sein kann, ist, dass irgendwie auch soziale und kommunikative Kontakte zu kurz kommen. Also Kinder, die permanent einfach vor der Glotze hängen. Ich weiß, dass das bei uns eher selten der Fall ist und dass ich euch viele kenne, aber es ist in unserem Erziehungsbild, in unserer Zeit heutzutage, die Kinder werden halt abgeparkt vor irgendeinem elektronischen Spielgerät und mit dem Tablet im Kinderzimmer oder wie das auch immer, welches Gerät das dann ist, ist das Kind lange Zeit verschwunden und dann werden dann die sogenannten Gamer da draus und dann ist außer Gamer nichts mehr und dann gibt's gar nichts mehr, keine Kontakte, außer die 243.000 Freunde auf Facebook oder wie die heißen. Also das könnte so ein übermäßiger Konsum solcher Dinger, ein übermäßiges oder ein aus dem Lot geratener Umgang mit diesen Dingen könnte dazu führen, dass dann auch soziale Kontakte, Umgangsstörungen irgendwie zu kurz kommen. Und ich denke, gerade auf diesem Gebiet sollten wir das nutzen, dass wir uns als Freunde und als Gemeinde haben. Dass eben die Freundschaften der Eltern auch immer Freundschaften mit den Kindern hervorbringt. Das ist eine gute Sache, dass die, wenn die Eltern sich besuchen, die Kinder sich auch freuen, weil, also ich weiß es gut, bei uns hört's langsam auf, aber wenn wir sagen, wir gehen zu Webers oder so, da fragt meine Hanna, ist die Larissa zu Hause? Wenn die Larissa zu Hause ist, geht sie mit. Und das ist aber gut. Das ist gut, dass es sowas gibt und lasst uns das nutzen, dass wir in solchen Kontakten das auch einfach ein Stück weit einüben und da haben wir riesige Vorteile. Manchmal kann es auch sein, dass dem Kind irgendwie die Angst hochkommt, dass es nicht weiß, wie es sich verhalten soll. Dass da zu wenig Prägung, zu wenig Umgang, zu wenig auch gelernt wurde vielleicht. Und dann sieht das Kind die Lösung im Rückzug. Ich fahre halt nicht mit zu der Kinderfreizeit oder irgendwas, weil es vielleicht irgendwas nicht gelernt hat. Ich denke, da kann man sowas herausfinden und sowas auch dem entgegenwirken. Und natürlich, solche Umgangsstörungen können natürlich auch sein, wenn das Kind ständig negativen Umgang hat. Und das wird auch, das kann eben passieren, wenn die Kinder älter werden, selbstständiger werden, außer Haus gehen. Ich denke, also selbstständig außer Haus gehen mit ihren Freundeskreisen und so weiter. Und so, da sollte man ein Stück weit mit drauf gucken. Wenn zum Beispiel nur noch ein ganz spezieller Freundeskreis besucht wird und andere gar nicht mehr. Ob da vielleicht eine Beeinflussung da ist, ob da irgendetwas da ist, dass man sowas ein Stück weit auch als Alarmsignal empfindet und sagt, ey, wir gucken mal hier drauf. Wieso sind die anderen alle doof und nur die zwei, drei Freunde gehen? Es, wie gesagt, dort gilt auch wieder, lass dir Zeit, es gibt so Phasen, da gibt's den besten Freund und dann den besten Freund und das vergeht auch wieder, aber wenn das dann nicht vergeht oder da überhaupt eine ganz große Enge wird, dann sollte man da drauf gucken. Ein weiteres Alarmsignal, und das ist zum Beispiel so eine typische Sache, die wir mit Ungehorsam manchmal strafen, ist, wenn unser Kind lügt. Lügen ist grundsätzlich vom Wort Gottes her nicht richtig, und deswegen wissen wir das und gehen da natürlich sofort als gewissenhafte, gläubige Eltern dagegen vor. Aber manchmal kann, nicht, dass ich Lügen entschuldigen will, keinesfalls, aber Lügen kann so ein Alarmsignal sein, dass irgendwas nicht stimmt. Und Lügen ist schon auch zum Beispiel sowas extrem übertreiben. Irgendwelche Fantasiegeschichten erzählen, die überhaupt nicht wahr sind. Und das Kind merkt gar nicht, dass es lügt. Und das könnten auch zum Beispiel solche Ursachen sein von Überforderung oder aus Angst nicht mithalten zu können. Da kann ganz schnell so ein Lügen. Dann werden auf einmal die Noten irgendwie frisiert oder die Unterschrift gefälscht. Das ist Lügen, weil das Kind Angst hat, die 4 im Gymnasium vorzuzeigen, weil es schon die 4. 4 ist. Und vielleicht sollte man sich da vielleicht mal fragen, muss mein Kind aufs Gymnasium gehen? Also das ist für mich ein ganz klarer, also wer mich kennt mit mir und sich über das Thema mit mir schon unterhalten hat, ich bin klar der Meinung, dass für meine Begriffe in unserer Gesellschaft, also nicht in unserer Gemeinde explizit, sondern in unserer Gesellschaft viel zu viele Kinder aufs Gymnasium gehen. Und ich denke, dass man Kindern eine bessere Kindheit beschert und eine bessere, selbstsichere Persönlichkeit hervorkommt, wenn sie angemessen ihrer Leistungsfähigkeit auf die Schule gehen, die passt. Und nicht auf die Schule gehen, weil die Eltern sagen, Mittelschule geht gar nicht mehr und du musst Gymnasium, kannst du kein Geld verdienen, musst du studieren. Also bei uns in der Familie war es so, dass unsere 2 mittleren Töchter beide auf die Mittelschule gegangen sind. Und ich glaube, und wenn ich mich mit ihnen unterhalte, sind sie glücklich darüber. Sie haben beide die Mittelschule mit dem 1er Durchschnitt gemacht. Also bei der Großen gab es da nicht mal eine Kommastelle da dahinter, glaube ich. Also das war einfach für die, und da haben sie sich nicht so riesig angestrengt. Beim Gymnasium wäre vielleicht der 3er Abi rausgekommen. Und sie waren Menschen, die immer in ihrer Kinder, in der Schulzeit erlebt haben, ich bin in der Spitzengruppe. Ich gehöre mit zu denen, die vorne sind. Und das hat sie besser und mehr geprägt, wie jemand da dauerhaft sagt, ich bin immer das Ende vom Lied. Ich muss gucken, dass ich mitkomme. Und also das sind solche Sachen, lasst uns da drauf gucken, ob das immer sinnvoll ist. Also in vielen Stellen ist es sinnvoll, aber an manchen Stellen ist es eben nicht sinnvoll. Und bei der Schulwahl sollten wir Eltern da drauf gucken und sollten da nicht stolz sein und sagen, das muss aber sein und streng dich ein bisschen an. Es kann sein, dass das Kind dann anfängt zu lügen und zu machen, weil es einfach überfordert ist. Lügen können auch solche Ursachen sein, dass das Kind sehr wenig oder kaum Lob bekommt, keine Anerkennung. Also am Ende merkt ihr, diese Dinge, diese negativen Dinge überschneiden sich oft. Aber wie gesagt, das Lügen kann ein Alarmsignal sein. Und am Ende so eine ganz ausgeprägte und doch krasse Form, die es aber auch gibt und die aber auch ein Alarmsignal sein kann, ist Aggression. Es kann so weit kommen, dass das Kind irgendwie aggressiv wird, laut und in einer Art und Weise, wie sie es gar nicht gehört. Das müssen wir dann auch erst einmal ein Stück weit einschränken und sagen, so darfst du dich nicht benehmen. Aber wenn das außer dem gelegentlichen Wutanfall, wo das Kind einfach mal mit dem Kopf durch die Wand will, wenn das nicht das ist, sondern eine anhaltende Verhaltensform ist, dann kann es sein, dass da Wärme und Geborgenheit fehlt. Es kann auch sein, dass klare Grenzen fehlen, weil das Kind gar nicht weiß, wo ist denn jetzt das Ende? Und dann wird es immer schlimmer und am Ende ist es eine Aggression, weil das Kind endlich mal die Grenze testen will. Und dann fliegt eben die Glasscheibe im Wohnzimmertür durch. Und wo ich sage, also hallo, was ist denn das? Also das sind solche Geschichten, wo ich sage, das kann ein Alarmsignal sein. Und bei dem Thema Aggression, vielleicht auch eine mildere Form von Aggression, kann vielleicht auch sein, eine absolute Nervigkeit, dass das Kind immer auf und auf ist und nie zu bändigen ist, kann schlicht und ergreifend im umgedrehten Fall auch mal Unterforderung sein. Also wir müssen gucken, wir können unsere Kinder überfordern, aber manchmal kann es auch Unterforderung sein. Und wir sagen, pass mal auf, mein lieber Bub oder mein Mädel, das machst du jetzt mal noch und ich denke, es würde gut tun. Und siehe da, manchmal passt das auch. Also deswegen können wir gerade solche Sachen, Alarmsignale, ist es ein Alarmsignal oder ist es ungehorsam, lässt sich schwer über einen Kamm scheren, lässt sich auch in wenigen Worten wie heute Abend nicht bis in der Tiefe klären. Aber wir wollten das gern sagen, dass es ein Bestandteil bei der Erziehung ist und dort kann man Fehler machen und dort brauchen wir uns gegenseitig, dass wir auch am Ende als Eltern gerecht sind. Ich denke, das ist wichtig und ist auch wichtig für die Entwicklung unserer Kinder. Und es ist nichts Schlimmeres wie das, dass irgendwann mal rauskommt, eigentlich wollte ich dir damit nur sagen. Das wäre schade, wenn wir da gänzlich dran vorbeigehen. Vielleicht dauert es ein Stück, bis wir das rauskriegen, aber dann wird es gute Wege annehmen. Okay, nun habe ich noch meinen vorletzten Punkt, den ich keinesfalls vergessen möchte, weil ich das weiß und selber erlebt habe. Was ist nun, wenn Dinge schon verkehrt gelaufen sind? Wenn wir ältere Kinder haben, wenn unsere Kinder eben halt nicht mehr mit in die Gemeinde wollen und weil die eben 15 oder 16 sind und so irgendwie kriegt ihr keiner mehr hin oder andere Dinge, die falsch gelaufen sind. Auch das gibt es unter uns. Und ich möchte als allererste große Überschrift sagen, wenn du sowas feststellst, enttäuscht bist und sagst, Mensch, das ist irgendwie schade und hier ist irgendwas schiefgelaufen, warum auch immer, erstes Riesenstatement, bei Gott ist hier nicht Endstation. Also glaubt da immer dran, egal was ist und wo sich euer Kind gerade befindet, bei Gott ist an dieser Stelle, wenn was schiefgelaufen ist, nicht Endstation. Es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg weiter und wir haben das auch schon erlebt, dass es auch einen Weg zurück gibt und das soll ein Stück weit der Inhalt dieses Punktes sein, euch da zu ermutigen und euch da, falls es euch betrifft oder wenn jemand eben in diese Situation hineinkommen sollte, zu sagen, halt, hier gibt es nicht eine Verurteilung und nach dem Motto in der FCG Zwickau darf sowas nie passieren, sondern es gibt auch hier ein biblisches Verhalten, wie wir mit dieser Situation einfach dann auch umgehen müssen und verurteilen oder schief angucken. Also Freunde, das wäre das Blödeste, was wir machen können, sondern gerade da brauchen wir uns untereinander, wenn bei dem einen oder anderen der Sohn oder die Tochter irgendwie nicht mehr da ist oder so, dass wir da zusammenstehen. Auch ich habe gerade gesagt, dass wir niemanden verurteilen sollen, wenn sowas irgendwie bekannt ist. Aber was auch wichtig ist, verurteile dich nicht selbst. Das ist auch eine Sache, die dann oftmals uns blockiert und hemmt, um in dieser Situation mit Gottes Hilfe noch was zu drehen. Es kann sein, dass du Fehler gemacht hast, ich will da noch ein paar Einzelheiten sagen, die Fehler, auf die sollte man drauf schauen, aber eine Lösung ist nicht, ich habe es vergeigt, ich war ein schlechter Vater, ich war eine schlechte Mutter, ich hätte mehr beten sollen, ich hätte dies oder hätte. Das können wir alles mal weglassen, dieses Selbstverurteilen bringt gar nichts, sondern nach vorn schauen, Herr, wie willst du mit mir und mit uns in dieser Situation weitergehen? Die Bibel warnt uns, an mehreren Stellen, dass das also nicht ein rein weltliches Problem ist, dass da die Kinder irgendwie nicht geraten. Ne? Also, was war so ein Sprichwort? Müllers, weiß ja, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, ne? Geraten selten oder nie. Wie das so ist, also auch bei uns, die wir dem Herrn folgen, können wir auch im Wort Gottes leider Dinge sehen. Und ich glaube, die sind aufgeschrieben, weil zum einen die Bibel grundehrlich ist und weil die Bibel uns damit auch lehren will. Und wir wissen das, ich schlage das jetzt nicht aus als Zeitgründen, aber ich nenne euch die Stelle, ihr könnt mal nachlesen, 1. Samuel 2, 12 bis 25. 1. Samuel 2, das Kapitel 12 bis 25, die Söhne Elis. Ja, da war ein Mann, der ein wirklich begnadeter Prophet und auch Richter war mit im Volk Gottes. Und die Söhne kannten den Herrn nicht, steht dort. Die Söhne kannten den Herrn nicht und sie hörten auch nicht auf die Stimme ihres Vaters. Findet ihr dort, wenn man es nachlesen würde, diese Aussagen. Und das ist traurig, aber es ist passiert. Und am Ende, der Eli hatte ja einen Ziehsohn. Und der Samuel, der war ja dann ein ganzes Stück anders geraten, auch wandelte in den Wegen des Herrn. Aber der Samuel selber, seine Söhne, das hat wieder nicht geklappt. In 1. Samuel 8, 1 bis 4, die Söhne Samuels wandelten nicht in den Ordnungen Gottes und beugten das Recht. Ja, müsst ihr mal weiterlesen. 1. Samuel 8, 1 bis 4 finden wir diese Passage und die ist auch die Passage, die den Vater Samuel quasi zum Rücktritt als Richter bewogen haben und wo er gesagt hat, okay, weil das Volk gesagt hat, deine Söhne sind so ungerecht, wir wollen jetzt einen König wie die anderen Völker. Das war eine Folge, warum es dann Saul gegeben hat. Also es ist nicht so, dass die Bibel das nicht kennen würde oder uns verurteilen würde. Und eine andere Stelle, wo die ich einfach mal nennen möchte. Ich weiß nicht, ob man dieses Gleichnis dazu hernehmen kann. Aber weil es hier in dem Falle nicht die Schuld des Vaters ist. Aber auch das Gleichnis im Neuen Testament, Lukas 15, 11 bis 32 vom verlorenen Sohn. Da ist der Sohn erst einmal eigene Wege gegangen. Und auch da ist etwas, wo sich der Vater vielleicht gewünscht hätte, dass beide zu Hause bleiben, in dem Erbe groß werden, das Erbe verwalten und weitergehen in diesen Dingen. Aber da musste es diesen Umweg geben über die Schweine und der Vater hat losgelassen und es ging erst einmal dieser traurige Moment im Familienleben einher, wo das hieß, dass du eben mit ansehen muss, dass dein Kind erst einmal die Wege des Herrn verlässt. Ja, ich denke, was wichtig ist, außer was ich jetzt schon genannt habe, dass wir uns selbst nicht verurteilen, aber auch uns selbst nicht entschuldigen sollen, zu Ausreden suchen sollen, na, was sollte ich denn machen, es ging nicht anders. Ich denke, es macht Sinn, in so einer Situation darauf zu schauen, was waren wir für ein Vorbild. Ich denke, in so einer Situation kommen wir nicht umhin, einfach ein Stück zu schauen, was sind auch unsere Fehler gewesen. Was waren wir für ein Vorbild? Wir sollen und müssen auf die Fehler dann der Kinder schauen, aber auch auf unsere Fehler. Wo haben wir vielleicht zu wenig Zeit verbracht mit den Kindern? Wo haben wir uns um die Sachen, die wir als Vater und König und Prophet und Priester der Familie nicht eingehalten haben, wo vielleicht als Mutter und so weiter? Weil es ist wichtig, wie wir mit diesen Erkenntnissen umgehen, nämlich ob wir dafür Buße tun und ob wir damit zum Herrn gehen. Deswegen ist es so wichtig, sich nicht selbst zu entschuldigen, sondern sagen, ja, ich glaube, das waren meine Fehler. Und wenn wir dann weitergehen und wollen dort in dieser Richtung mit unseren Kindern wieder uns annähern und wollen sie auch wieder für den Herrn gewinnen, dann glaube ich, ist es an dieser Stelle sehr wichtig, dass wir nicht nur Theorien aufstellen und nicht nur, was sehr wichtig ist, uns bei unseren Kindern entschuldigen, sondern ich glaube, große Kinder wollen auch Taten sehen. Die wollen sehen, ob jetzt wirklich mehr Zeit ist. Oder ob wirklich mehr Interesse ist. Oder ob vielleicht wirklich in eine Bevorzugung, die es vielleicht gab, abgestellt wird oder andere. Oder ob eine Passivität, eine Gleichgültigkeit jetzt wirklich versucht wird, da einen anderen Weg zu gehen. Oder wenn es eine zu übertriebene, strenge Erziehung gab. Oder ob es eine verwöhnende Erziehung gab, alles solche Geschichten können die Ursachen sein, dass unsere Kinder auf Abwägen kommen. Dass wir dazu stehen und sagen, ey, das war mein Fehler, das war unser Fehler. Wir wollen uns dafür entschuldigen und wir wollen auch, wenn es möglich ist, uns das Kind die Chance gibt, Taten sprechen lassen. Ich denke, das ist dann ab diesem Punkt echt eine wichtige Geschichte, dass das nicht auf der Seite der Theorie bleibt. Also, es ist wichtig zu sehen, auch zu sagen, was unsere Kinder falsch machen, aber auch zu sehen und zu sagen, was wir falsch gemacht haben. Der Schlüssel, um dort wirklich rauszukommen und um dort einen Schritt weiterzukommen und auch Kinder wieder zu gewinnen, ist wirklich Demut. Demut vor unseren Kindern und auch Demut vor anderen Geschwistern. Ich glaube, es ist absolut wichtig, dass wir an so einem Punkt offen sind. Natürlich zu guten, vertrauten Freunden, da muss man solche Familienprobleme auch nicht irgendwie vor der ganzen Gemeinde und mit allen bereden, aber doch mehr als nur ein oder zwei Vertraute sollte es haben und da sollte Offenheit herrschen und zu sagen, hey, wie macht man das, wie kommt man hier weiter und was würdet ihr tun? Was nicht ausbleiben darf, ich hatte das schon erwähnt, das ist Buße. Also wir müssen vor Gott Buße tun und wir müssen vor unseren Kindern Buße tun. Das ist einfach die logische Folge von Einsicht, ich habe etwas falsch gemacht. Das bleibt dann nicht einfach stehen, ja, ganz schuldlos bin ich ohne. Also das ist dann zu wenig. Dann müssen wir sagen, ja, Herr, ich bete vor dir und vor meinen Freunden, vielleicht in einem seelsorgerlichen Gespräch, wirklich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung, ich bitte dich, dass hier was... Also das wird manchmal ein bisschen unterbelichtet. Das ist so eine fromme Sache, ja, Buße tun. Na klar, müssen wir Buße tun, wenn wir Fehler gemacht haben. Aber es ist nicht einfach, wirklich zu einem Freund zu gehen und wirklich zu sagen, ja, ich habe an der Stelle, ich war ein Leben lang passiv, 15, 16 Jahre war ich passiv und jetzt ernte ich das. Und dann zu sagen, hey, ich tue Buße für meine Passivität oder für andere Dinge, die nicht gut waren. Was wir brauchen nach Offenheit und Buße, wir brauchen Erbarmen. Gott hat Erbarmen mit uns und wir brauchen auch Erbarmen, sowohl mit unseren Kindern als auch mit uns selbst. Es ist eine wichtige Sache, um sowas wenigstens anzugehen und dort weiterzukommen. Der nächste Punkt, ein Ding, den ich für einen Schlüssel halte, ist eben, dass wir dann Gespräche suchen, dass wir dann reden. Dass wir reden mit Leuten, die und besonders auch mit unseren Kindern versuchen, das aufzuarbeiten und eben nichts verdrängen, sondern die Dinge beim Namen nennen. Eine weitere Geschichte, die uns dort im Weg steht und wo ich denke, die wir überwinden können, wenn wir in so einer Situation stehen und schon Dinge verkehrt gelaufen sind, dann sollten wir nicht darauf reinfallen, dass wir dann aus Scham uns noch weiter zurückziehen. Man erlebt das dann manchmal, ja, jetzt bin ich so nicht mal so richtig würdig, gerade in christlichen Kreisen, jetzt kann ich auch nicht mehr kommen, man kommt immer weniger, man redet mit immer weniger Leuten und Scham ist da echt das Falscheste, was wir dort machen können. Und auch das Aufbauen von einer Fassade, Dinge schöner reden, wie sie eigentlich sind, einen anderen Eindruck vermitteln, so dass man im Großen und Ganzen, wie geht denn das? Na, oh ja, es geht schon so weit. Und einfach diese Ehrlichkeit zu haben, zu sagen, ja, dass mein Kind momentan irgendwie von Gott nichts wissen will, das macht mir Sorgen oder da bin ich irgendwie traurig. Das ist wirklich wichtig, dass wir da nicht irgendwie mit Rückzug oder Scham uns die Sachen noch schlimmer machen. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir ringen im Gebet. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass wir kämpfen im Gebet für unsere Kinder. Und da möchte ich noch einmal ganz klar sagen, ich glaube, ein ganz großer Schlüssel sind dort auch die Männer und Väter. Ich möchte da ermahnen, dass wir das nicht den Frauen überlassen. Die Bibel fordert uns auf, dass die Männer an jedem Ort heilige Hände aufheben, 1. Timotheus 2, Vers 8. Und dort ist es wichtig, im Gebet können wir Dinge verändern. Und Gebet verändert Dinge. Und die Grundeinstellung, die wir dazu brauchen, um in so ein Gebet hineinzugehen, ich habe die Rettung meiner Kinder auf dem Herzen, ich bin bereit, etwas zu tun und ich vertraue auf Gottes Größe, dass er Wunder tun kann. Ich glaube, das ist das Untermaß von dem, was wir haben müssen, um in so ein Gebet für unsere Kinder einzusteigen. Ich muss die Rettung meiner Kinder auf dem Herzen haben. Ich muss bereit sein, etwas zu tun, sowohl im Gebet als auch in praktischen Sachen, die ich ja schon genannt habe. Und ich muss das Vertrauen haben, Gott tut Wunder. Wie Gott heilt, kann Gott auch Leute wiederholen und rufen. Das ist für Gott dasselbe Ort von Wunder, dasselbe Eingreifen ist möglich, dass hier etwas geschieht. Rechne im Glauben damit. Und dann habe ich etwas, was ich auch teilweise in unserer Gemeinde schon erlebt habe und mich sehr darüber gefreut habe, dass Leute, die in dieser Situation stehen, sich auch zusammentun und sich einander unterstützen im Gebet. Das ist eine sehr ermutigende Sache, dass da Leute, die da ähnliche Situationen haben, dort sagen, hey du, lass uns da zusammen für unsere Kinder einstehen, so lange bis etwas passiert. Und eine noch bessere Form über dieser Form oben drüber ist, dass man sich nicht nur Betroffene und Gleichgesinnte sucht, sondern dass man auch Leute mit ins Gebet einbindet und Leute fragt, die es explizit besser gemacht haben, denen das eben nicht passiert ist. Warum? Nicht, dass man da sich noch blöder fühlt, sondern weil man sagt, hier habe ich Leute, die haben diese Autorität, die haben diesen Fehler nicht gemacht und die kämpfen mit mir an dieser Stelle, um dort vor Gott was zu erreichen. Und sie haben oftmals einen objektiveren Blick, vielleicht auch auf Dinge, die man falsch gemacht hat. Und du lädst dir nur jemand Nicht-Betroffenen in so eine Gebetsgemeinschaft ein und sagst, ich brauche deine Hilfe und auch deinen Rat an dieser Stelle, wenn du das Thema Scham und Offenheit, wenn du da durch bist. Deswegen habe ich die Punkte zuerst gesagt. Weil mit den Gleichbetroffenen ist es einfach und das ist richtig. Aber da sind wir ja so wie eine Selbsthilfegruppe, ein klein wenig, weil wir sind ja alle betroffen und da braucht sich keiner scheiße fühlen. Wenn ich jetzt aber jemand sage, dessen Kinder momentan alle dem Herrn folgen und sagen, das ist, da knackt schon ein bisschen mehr an unserem Stolz. Aber ich denke, wir als Gemeinde sollten genau solche Momente und solche Sachen nutzen. Weil dann mal jemand sagt, aber überlegt mal, ihr habt auch ein Leben lang das und das vielleicht ein bisschen vernachlässigt, was einem selber nicht auffällt. Und da ist es auch wirklich gut. Und da braucht es aber auch Leute, denen das Gott sei Dank nicht passiert ist. Die müssen dann aber eben auch das Erbarmen und die Barmherzigkeit haben und sich nicht als der Bessere fühlen. Sondern wir stehen in jeder Situation miteinander, füreinander ein, weil wir gemeinsam die Ziele haben, unsere Kinder für den Herrn zu gewinnen. Also ich denke, von dem Gebiet, was ich jetzt gerade rede, ich denke, das ist die hohe Schule. Das ist wirklich die hohe Schule von sowohl demütig und nicht stolz, als aber auch auf der anderen Seite genauso erbarmungsvoll und dem anderen das auch spüren lassen, dass es überhaupt kein Problem ist und damit zu kämpfen. Aber ich glaube, so eine Konstellation hat noch mehr Dampf im Gebet, was zu erreichen. Und ich selber bin schon mal Zeuge geworden und habe so eine Sache, so eine Phase schon mit durchkämpfen dürfen und wo wir gesagt haben, wir kämpfen um unsere Kinder, wir sind geistlich mit dran, wir geben nicht auf und wir haben gewonnen. Und das ist echt eine Geschichte, die mir wichtig ist. Und als letztes, nach diesem Ringen im Gebet, denke ich, ist auch ein Ringen um ein neues Verhältnis notwendig, im Praktischen. Das kann Zeit sein, das können Gespräche sein, das kann Interesse am Kind sein, das kann irgendwas anders sein. Es kann vielleicht manchmal nur das sein, dass du dem Kind deutlich zu verstehen gibst, dass du nichts nachträgst oder. Aber auch wie wir im Gebet ringen und kämpfen, müssen wir auch im Praktischen ringen und kämpfen, damit das Verhältnis wieder kommt. Ja, also so viel wollte ich sagen zu diesem Thema, wenn Dinge schon verkehrt gelaufen sind, bei Gott ist hier nicht Endstation und wir haben schon Siege erlebt und wir werden noch weitere Siege erleben, weil wir dem Teufel nicht die nächste Generation überlassen. Das ist einfach die Motivation und da sind wir uns alle einig und da werden wir zusammen stehen. Ja, und zum Schluss komme ich noch zu dem versprochenen Aspekt. Wie gehen wir mit unseren Kindern um, wenn sie denn auch aus der Teenie-Zeit raus sind, aus diesen ganzen Dingen raus sind und dann irgendwie erwachsen sind und nicht mehr bei uns wohnen? Es bleiben ja doch unsere Kinder. Und ich muss sagen, neue Erfahrung für mich, aber es ist auch eine richtig coole Zeit. Also, als erste, die Überschrift dazu, was die Idealgeschichte ist und die ich mir so gewünscht habe und die wir teilweise schon leben dürfen, dass wir ab diesem Punkt vom Führer zum Ratgeber wechseln. Ich denke, das ist das, was Gott vorhat. Als Eltern sind wir die Führer unserer Kinder. Kannst du ein anderes Wort einsetzen, aber das sind wir dir, die vorangehen, die sie an die Hand nehmen. Und wenn wir in Gottes Plan mit der nächsten Generation weitergehen, dann dann denke ich, ist es auch Gottes Plan, dass wir dann zum Ratgeber werden. Und diese Sache ist ein Stück die Frucht und die Ernte von deiner Erziehung. Das ist ein Stück weit der Lohn. Und die Rolle des Ratgebers, die kannst du dir auch nicht nehmen. Die Rolle des Ratgebers, die können dir nur deine Kinder geben. Aber wenn sie das tun, ist es echt genial. Und ich persönlich habe in den letzten Jahren einen neuen besten Freund gewonnen. Also ich bin ja in dieser glücklichen Lage, dass ich ja wirklich eine Menge beste Freunde habe und die wirklich richtige Freunde sind. Aber vor kurzem habe ich einen neuen besten Freund dazu gewonnen. Und da bin ich ganz stolz. Und das ist nämlich mein eigener Sohn. Und das ist was Besonderes. Dass du nicht mehr dieses Verhältnis hast, Vater-Sohn, sondern auch das Verhältnis hast, es ist mein Freund. Und von diesem Freund habe ich mal einen Pokal bekommen. Und den möchte ich euch zeigen. Das ist mein ganzer Stolz. Der ist nicht kitschig, der ist also doch relativ designvoll. Ja, das ist... Und den haben wir, ne? Also nicht nur ich, also ich bin hier nicht der totale Held, ne? Den hat meine Frau und ich zur Hochzeit meines Sohnes von meinem Sohn geschenkt bekommen. Und was da drauf steht, und das war irgendwie, das begeistert mich bis heute. Und das ist in gewisser Weise eine Frucht von Erziehung und was uns Gott ein Stück weit auch geschenkt hat. Und es ist eigentlich nur ein Satz und eine Menge Wörter drauf. Der Satz heißt: Für das Größte, was Menschen leisten können, einem Vater und Mutter zu sein. Und irgendwie scheint, oder hat er das auch irgendwie so empfunden, Vater und Mutter zu haben und da irgendwie viel gelernt zu haben. Und da stehen Wörter drauf, die ich eigentlich versucht habe, in unserem Erziehungskonzept, in unseren Dingen eigentlich wiederzugeben, was wir sein sollen für unsere Kinder. Und da steht einfach drauf: Lebensstifter, Liebhaber, Beschützer, Erzieher, Befürworter, Unterstützer, Ratgeber, Ausbilder, Glaubensstifter. Also wenn wir diese Dinge in unseren Kindern etablieren, dann glaube ich, freut sich auch Gott darüber. Ich stelle das jetzt mal hier her. Nicht, dass ich diesen wertvollen Pokal noch runter ist, nämlich aus Klaus. Ist ja noch was. Ja, hat einen Ehrenplatz in unserer Wohnung, weil uns das schon ein Stück was ausdrückt von dem Verhältnis, was wir haben, was da auch gewachsen ist, vom Führer zum Ratgeber. Und das lohnt sich auch. Deswegen reden wir von Erziehung von Anfang an. Das kann rauskommen. Das kann das Ende dieser Geschichte sein, was sehr schön ist, als Mutter, als Vater. Und da sollten eben vor allen Dingen Vertrauen, Interesse und Zeit gewachsen sein, die man miteinander verbracht hatte. Und das kann ich echt sagen von unserem großen Sohn, auch von unserer großen Tochter, die mittlerweile ja auch, Sharon ist ja auch raus aus dem Haus, wo wir das auch so leben und auch so genießen, dass wir da genauso Ratgeber sind für sie. Und es hat einen Aspekt, den wir noch wenig beleuchtet haben, der zu dieser Sache, zu einem guten Verhältnis dazugehört. Und das ist ein Stück weit auch ein Risiko, aber sehr, sehr wichtig. Der Aspekt, der da mit dazugehört, heißt Loslassen. Auch das gehört zur Erziehung. Loslassen gehört zur Erziehung. Und ich sage euch jetzt, wann das Loslassen beginnt. Das beginnt mit dem Durchschneiden der Nabelschnur. Ab diesem Moment müsst ihr lernen, als Eltern loszulassen. Und am Ende ist das nur der Höhepunkt, wenn ihr vielleicht eure Kinder segnet bei der Trauung. Das ist dann der Abschluss des Loslassens und dann, so Gott will, geht das dann weiter, dass ihr gute Freunde und Ratgeber sein könnt für eure Kinder. Aber wenn ihr dieses Verhältnis nicht habt, dieses Vertrauen, diese Interesse, diese Zeit nicht hattet, das nicht gewachsen ist und ihr nicht in einer gesunden Weise loslasst, dann können eigentlich nur zwei Sachen passieren. Es kann entweder passieren eine Entfremdung, dass du außer zu den Geburtstagen überhaupt nicht mehr hörst von deinen Kindern, oder du übst weiterhin Kontrolle und Manipulation aus. Obwohl deine Kinder schon lange, lange verheiratet sind, vielleicht schon eigene Kinder haben. Und davor möchte ich euch warnen. Das ist uns verboten. Unsere Kinder sind eine Gabe Gottes und ein Geschenk zur Prägung für eine gewisse Zeit. Und dann haben wir, wenn diese Zeit rum ist, haben wir nicht mehr das Recht, unsere Kinder zu kontrollieren oder zu manipulieren. Außerdem ist Kontrolle und Manipulation nichts anderes als ein Beweis für mangelndes Vertrauen. Weil Loslassen hat was mit Vertrauen zu tun. Und das muss über die Jahre wachsen, in unseren Kindern, mit unseren Kindern. Und deswegen beginnt sowas im kleinen Alter, nicht erst mit der Eheschließung deiner Kinder oder wenn sie eine eigene Wohnung haben und ausziehen. Das kann damit beginnen, dass wir unsere Kinder mal zu Freunden geben, dass wir sie mal mit dem Babysitter alleine lassen. Und das stellt für manche schon eine Herausforderung dar. Da dürfen die Kinder mal alleine bleiben, da sind sie Zähne. Wo ich sage, hallo, das kann viel eher losgehen. Da braucht ihr nicht so viel Angst zu haben. Noch zumal wir in dieser Gemeinde das Vorrecht haben, vertrauensvolle Freunde zu haben. Wo man über viele Freundschaften schon so gewisserweise den Onkel und die Tante kennt oder die, wo sowas gehen kann. Und wir sollten uns dabei auch helfen. Auch bei dem Loslassen sollten wir uns helfen. Und wenn da Freundschaft und Vertrauen da ist, können wir da gut vorwärts kommen. Und es ist wichtig, dass unsere Kinder das auch von Anfang an lernen, dass sie selbstständig werden, dass sie merken, dass wir ein Stück weit loslassen, damit sie eben selbstständig werden und damit wir von Anfang an keine seelische Bindung zu unseren Kindern aufbauen. Wir sollen eine vertrauensvolle, richtige, tiefe Bindung und Verbindung zu unseren Kindern haben, aber keine seelische Bindung. Die Kinder sind nicht der Ersatz für irgendetwas. Wenn ich mit meinem Mann halt nicht reden kann, rede ich mit meinen Kindern oder alles, was wir auch schon in diesen ganzen Sachen gesagt haben, das ist nicht gut. Und wenn wir keine seelische Bindung zu unseren Kindern haben, dann wird uns das Loslassen auch leicht fallen, dann wird es gut gehen und dann werden wir auch die Zeit, die dann danach auf uns zukommt, gut genießen können. Und zum Abschluss für diese Phase habe ich im Wort Gottes etwas entdeckt. Da war ich selber überrascht und erstaunt. Das hat mich sehr erfreut. Ich habe nämlich 12 goldene Regeln gefunden für den Umgang von Generationen untereinander. Wisst ihr das, wo die stehen? Nee, ne? Ich war selber erstaunt. Und die verstecken sich auch ein bisschen. Aber ich musste bei der Vorbereitung an eine Geschichte denken, an eine Begebenheit, die uns geschildert ist in Mose. Wir lesen das im 2. Mosebuch. Im 2. Mosebuch, das 18. Kapitel. Und ich werde das im Ganzen mal durchlesen, für euch vorlesen. Und dann möchte ich das mit euch, diese 12 goldenen Regeln möchte ich euch dann zeigen, die in diesem Buch, in diesem Kapitel stehen, nämlich Jethros Besuch bei Mose. Der Schwiegervater des Mose besucht seinen Schwiegersohn und diese Geschichte ist uns aufgeschrieben. Und da können wir, habe ich persönlich, 12 Regeln entdeckt, wie es gut funktionieren kann, wenn zwei Generationen miteinander groß geworden sind und wie das weitergehen kann. Also zuerst lese ich das erstmal im Stück vor. Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, da nahm Jethro, Moses Schwiegervater, die Zippora, die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte, und ihre 2 Söhne. Der Name des einen war Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden, und der Name des anderen Eliezer. Denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Und Jethro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kommen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte. Und er ließ Mose sagen: Ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit dir. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen, beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und wie der Herr sie errettet hatte. Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und Jethro sprach: Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharaos. Ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten und Israel und mit Moses Schwiegervater, da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Mose, dem Schwiegervater, ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du alleine und das ganze Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat. Und damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkünde. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn die Sache ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht alleine ausrichten. So höre auf meine Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männern der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk allzeit Recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und er erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk allezeit Recht sprechen sollten. Die schweren Sachen aber brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Okay. Also eine relativ lange Passage, ist ja auch relativ vollgefüllt mit vielen Dingen. Und ich glaube, da eben 12 Dinge entdeckt zu haben, die sehr hilfreich und sinnvoll sind, wenn Generationen miteinander umgehen. Weil man hat ja oftmals diese negative Geschichte, dass die Jungen von den Alten eher verachtet werden und die Alten werden von den Jungen weniger geachtet. Und ich glaube, Gott gibt uns hier etwas, wo wir lernen können, wie das gut miteinander geht. Und das Erste, was eine sinnvolle Geschichte ist, um von diesem Führer zum Ratgeber zu werden, ist die Interesse der älteren Generation an dem, was die Nachfolgende tut. Das ist eindeutig ein Part, der uns Älteren zukommt. Uns Müttern und Vätern, oder euch dann später, wenn ihr noch nicht so alt seid. Wir können diesen kleinen Hinweis herauslesen aus dem Vers 6. Ich, Jethro, dein Schwiegervater bin zu dir gekommen. Also Jethro macht sich auf den Weg, um zu schauen, was sein Schwiegersohn da, der da angeblich ein ganzes Volk durch die Wüste führt, was der treibt. Man hätte auch sagen können, wenn der Kleine was will, soll er herkommen. Und ansonsten geht mich das nichts an. Aber Jethro macht sich auf und zeigt Interesse an dem, was die andere, die nächste Generation, also sein Schwiegersohn, tut. Und das fand ich sehr interessant und entdenke auch und kann das bestätigen. Es ist ein wichtiger Part, Anteil zu nehmen an dem, was die nächste Generation tut. Und ich glaube, das könnt ihr dann mal meine großen Kinder fragen, wie viel ich sie mal frage, wie es geht, was sie machen, wie es gelaufen ist oder so. Mich interessiert das. Und ich frage danach nicht aus Neugierde, weil ich irgendwie Einfluss nehmen will, sondern weil es mir einfach am Herzen liegt, wie es ihnen ergeht. Und da warte ich auch nicht auf den Anruf. Wenn die nicht anrufen, dann ich rufe nicht an. Wer ist denn hier der Ältere? Sondern ich frage mal. Hat auch was mit Stolz zu tun oder Stolz überwinden zu tun. Und das macht es viel leichter in dem Umgang mit der nächsten Generation. Der nächste Part ist Achtung, die jüngere Generation der Älteren gegenüberbringt. Ich glaube, das erste war, die ältere Generation zeigt Interesse. Die jüngere Generation bringt Achtung der Älteren gegenüber. Und das können wir am Verhalten des Mose sehen im Vers 7. Da ging Mose hinaus und beugte sich nieder. Er hätte auch sagen können, also wisst ihr was, also als ich noch unter den Midianitern gelebt habe, da hatte ich noch Zeit, zu meinem Schwieg mal ins Zelt zu gehen und da mal einen Kaffee oder was Stärkeres zu trinken. Aber jetzt habe ich ein ganzes Volk am Hacken, ich habe jetzt keine Zeit, was will denn der Alte jetzt noch hier draußen? Ich habe zu tun. Nein, es wurde dem Mose gesagt, ey, dein Schwiegervater ist gekommen und Mose lässt offensichtlich alles stehen und liegen, geht hinaus und beugt sich nieder vor seinem Schwiegervater, ging dem Schwiegervater entgegen. Der dritte Part, der mir als eine wichtige Regel aufgefallen ist, ist Offenheit. Offenheit zwischen den Beteiligten. Weil wir lesen im Vers 8, da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und so weiter. Wir haben es ja einmal am Stück gelesen, da könnt ihr zu Hause noch einmal weiterlesen. Aber dieses eine Wort, da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles. Da steht nicht, da erzählte Mose seinem Schwiegervater das Wichtigste. Oder da erzählte Mose dem Schwiegervater das, was er glaubte, was er wissen muss und was er nicht wissen muss, hat er nicht erzählt. Da steht einfach in der Bibel nur alles. Aber, und daraus schlussfolgert sich für mich ein hohes Maß an Offenheit, was da war und was auch dann das weitere Vorgehen, was da noch so passiert in dieser Geschichte, ein ganzes Stück beeinflusst. Ich glaube, ohne diese Geschichten, was da noch kommt, hinten raus mit dem Rat und so weiter, das konnte nur kommen, weil eine Elterngeneration Interesse zeigt an der Jüngeren, weil eine jüngere Generation Achtung gegenüber den Älteren hat und weil Offenheit da war. Und dann kommt der vierte Punkt, der mir in dieser Aufzählung eine sehr wichtige Regel ist, die uns sehr hilft im Umgang mit Generationen. Kein Neid. Vers 9 steht, Jethro aber freute sich über alles Gute. Da Jethro hätte auch sagen können, vielleicht neidisch sein können, vielleicht hatte der zu der Zeit schon viel mehr Schafe wie damals in Midian oder irgendwas. Ich weiß es nicht, ich kenne es nicht. Eines Tages werde ich mich mal mit Jethro und mit Mose drüber unterhalten, wie das so richtig war und ob ich die Geschichte richtig verstanden habe. Aber es steht auf alle Fälle zu lesen, Jethro freute sich über alles Gute. Das heißt, die ältere Generation freute sich an dem, was die Jüngere geschafft hat. Welch ein Mut! 10-mal hast du dem Pharao widerstanden. Ist das nicht? Du bist nicht eingeknickt.
Welch ein Durchhaltevermögen. Welch ein Held. Und dann hast du das ganze Volk mitgenommen und dazu noch ein paar Ägypter, die noch mit fort wollten und das Viehzeug und. Meine Herren, das hast du gut gemacht. Das war eine Haltung. Und das ist das Fundament für das gute Verhältnis zwischen diesen Generationen. Ja, und dann kommt ein fünftes, was mir persönlich für uns als die Nachfolger Jesu ganz, ganz wichtig ist und was eine ganz gute Sache ist, wie was funktionieren kann zwischen den Generationen. Der fünfte Punkt, gemeinsamer Glaube. Gemeinsamer Glaube, ein Fundament. In den Versen 10 und 11 lesen wir, und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat. Und in Vers 11 dann später, nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Andere Ausleger, das stimmt, das kommt jetzt nicht von mir, behaupten, dass in dem Vers 10 und 11 sich die Bekehrung und die Wiedergeburt des Jethro verbirgt, weil er ja offensichtlich der Priester von Midian war und wahrscheinlich da eben nicht den Gott Israels angebetet hat. Und mit diesen Aussagen, und da stimme ich überein, auch aufgrund der Schilderung von dem, was Mose alles geschildert hat oder alles, gab es auch hinsichtlich des Glaubens bei dem Jethro eine Offenbarung. Und er sagt, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Und damit hatten die zwei ein gemeinsames Fundament. Und das macht's unheimlich viel leichter, von Generation zu Generation miteinander umzugehen, wenn wir das Fundament des gemeinsamen Glaubens haben. Der sechste Punkt, der versteckt sich etwas und ich glaube aber auch, dass der wichtig ist für das gesamte Geschehen. Ich habe den mal genannt, nicht alleine gehen. Mose, das war besonders ein Zeugnis von Mose, er war nicht alleine unterwegs. Und ich glaube auch, dass es eine Frucht ist aus diesem gemeinsamen Glauben. Der gemeinsame Glaube verbindet Familie und Freunde. Weil als die Sache klar war, dass Jethro gesagt hat, dein Gott ist der Gott aller Götter, hat Mose gesagt, das müssen wir feiern. Das ist eine Erkenntnis, darauf müssen wir mal, das müssen wir feiern. Ich würde jetzt nicht sagen, da müssen wir einen drauf machen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber und Jethro sagte auch, da opfern wir was für diesen Gott. Der ist mir am Herzen, ich habe gesehen, dass der groß ist. Und Mose gibt uns da ein Beispiel, der sagt, also wenn wir sowas machen, wenn wir opfern und wenn wir da das feiern, dann mache ich das nicht alleine. Und da kommen Aaron und alle Ältesten von Israel mit Mose, um mit dem Schwiegervater des Mose ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes. Und hier verbirgt sich auch dieser Gemeinschaftsgedanke, der nach beiden Richtungen wirkt und der für beide Generationen wichtig ist. Dieser Gemeinschaftsgedanke im Wort Gottes und im Gehen mit dem Herrn sind wir nie alleine unterwegs. Auch die jüngere Generation und die ältere Generation, wir sind immer zusammen. Auch wenn du das jetzt nicht explizit lesen kannst, spricht diese Schilderung dieser Situation seine Sprache. Er sagt, wenn wir das machen, wenn wir vor dem Herrn kommen und wenn wir miteinander noch ein fettes Mahl feiern, egal. Wir machen das gemeinsam und mein Bruder kommt mit und die anderen Freunde und die Ältesten und wir kommen mit und wir finden das gut, dass du mit deinem Schwiegervater so ein gutes Verhältnis hast und dass der jetzt nach deinem Zeugnis auch erkannt hat, wer Gott ist. Also nicht alleine sein. Gemeinsamer Glaube verbindet Familie und Freunde. Dann kommt für mich der siebente Punkt, der ein Stück weit eine Vertiefung ist des ersten Punktes dieser Interesse, ist Anteil am Alltag. Ich glaube, dass es wichtig ist von den Generationen, dass wir Anteil nehmen am Alltag. Und woraus schließe ich das? Dass der Jethro Anteil genommen hat an dem Alltag, das schließt sich aus dem heraus, was da geschildert ist im Vers 13 und was danach kommt. Nämlich im Vers 13 lesen wir, Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und so weiter und so fort. Aus dieser Begebenheit heraus überhaupt resultiert der Rat des Jethros. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Jethro muss beim Arbeitsalltag des Mose in irgendeiner Weise zugegen gewesen sein. Und der Mose hat eben nicht gesagt, am Sonntag haben wir fett eingefeiert und geopfert und gemacht. Am Montag muss ich auf Arbeit. Ich habe dir eine Dorfführung organisiert. Wir sind 12 Stämme, das ist eine Menge Gebiet. Und du darfst mal hier, habe ich noch einen anderen Rentner, der nichts zu tun hat. Und da fährt ich mal durch die ganzen Stämme. Und da hast du alle 12 mal gesehen und zum Abendbrot kommst du wieder. Sondern er hat einfach seinen Arbeitsalltag getan, der Mose. Und der Jethro scheint da dabei gewesen zu sein. Sonst hätte er nicht diesen Rat geben können hinterher. Und der Mose hat sich auch nicht gescheut, einfach das zu tun, was er immer tut, in seiner Arbeit, vor seinem Schwiegervater. Der hat auch nicht die Menschenfurcht gehabt, oh, wenn ich jetzt was falsch mache, oder wenn er das doof findet, oder wenn er sagt, du hast einen falschen Job, oder irgendwas. Der hat einfach gemacht, was zu machen ist. Und das, glaube ich, ist eine Form, dass wir Anteil haben an dem Alltag der anderen Generation, also hier speziell der älteren Generation an der jüngeren. Und dann kommt etwas, was erst einmal dem Rat vorangeht. Und das, glaube ich, ist eine sehr sinnvoller Rat für die ältere Generation, wenn ihr darin seid oder das euch dann später mal betrifft. Der achte Punkt ist stilles Beobachten. Ich wage mir, das einfach ein Stück herauszulesen und das so zu interpretieren, dass der Jethro nicht gleich losgeschossen hat. Dass er sich das erste Mal angeguckt hat. Um überhaupt sich ein Urteil fällen zu können. Und woraus ich das auch nehme, dieses stille Beobachten, ist die Art und Weise, wie Jethro fragt. Und wie Jethro? Nämlich, Jethro sagt im Vers 14, er fragt seinen Schwiegersohn, was tust du und warum sitzt du alleine? Also er gibt erstmal den Part an seinen Schwiegersohn und kommt nicht vorschnell, aber das, was du machst, ist falsch. Und damit machen wir viel kaputt, auch als ältere Generation. Wir wissen immer gleich, was richtig ist, weil wir haben das jetzt schon 50 Jahre so gemacht, jetzt muss der Kleine das auch so machen. Sondern erst einmal ein bisschen still beobachten und dann mal fragen, warum tust du das so und warum machst du das alleine? Und ich denke, da ist viel Weisheit drin, dass wir auf der einen Seite die Interesse an der nächsten Generation zeigen, aber auf der anderen Seite uns nicht vorschnell einmischen. Und dann kommt etwas, was ich auch interessant finde und so bezeichnet habe im Punkt 9, bei der Wahrheit bleiben. Das wiederum lese ich auch aus der Antwort und auf Moses Reaktion auf die Frage seines Schwiegervaters. Der Mose gibt sich keine Mühe, in irgendeiner Weise eine Tatsache zu verdrehen, eine Tatsache besser darzustellen. Oder in irgendeiner Weise, lese ich da auch nicht, in irgendeiner Weise einen genervten Unterton. Und das gibt mir auch einen Hinweis auf das Verhältnis. Der Mose bleibt einfach bei der Wahrheit und erzählt schlichtweg, antwortet er auf die Fragen, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen, dann mache ich das, ich muss denen die Rechtswege erklären, ich muss denen die Ordnung Gottes erklären, danach muss ich unterscheiden, wer hat Recht von den beiden, und dann muss ich die wieder wegschicken und dann kommt der Nächste. Und das ist einfach das, was ich mache. Ich habe gedacht, so ist es richtig, so habe ich es irgendwie auch vielleicht auf dem Berg Gottes gehört. Ich habe gedacht, da bin ich jetzt der Einzige, der das machen muss und so weiter. Und damit ist nicht so eine komische Unterton, na, was verstehst denn du schon davon und du hast hier mit dein Volk, das ist nicht einmal ein Zehntel so groß wie das, was ich jetzt habe oder so, sondern er bleibt einfach bei der Wahrheit, gibt den Bericht ab und erzählt seinem Schwiegervater, was dort abläuft. Ich denke, das ist wichtig, wenn wir auch ein gutes Verhältnis miteinander haben wollen und es dauerhaft bleiben sollen, dass wir bei der Wahrheit bleiben und die Dinge einfach so nennen, wie sie sind.
Ja, und dann kommt Punkt 10. Kommen wir jetzt dazu, dass Jethros Rat kommt. Aber der Punkt 10 ist nicht das Entscheidende. Jethros Rat, das sagt uns jetzt nicht so sehr viel. Und da ist auch nicht, vielleicht am Ende, nicht einmal der Weisheitsletzter Schluss, ich weiß es nicht. Aber etwas können wir an Jethros Rat lesen, wenn wir das aufmerksam lesen. Jethro gibt einen Rat und das ist der entscheidende Punkt 10. Er bindet seinen Rat an den Willen Gottes. Und das ist das Entscheidende, was von uns kommen sollte, als ältere Generation und der jungen Generation auch hilft. Nicht unsere Erfahrung, sondern unser Zusammensein mit dem Herrn und vom Herrn heraus mit Weisheit raten. Seinen Rat an den Willen des Herrn binden. Und das können wir dann vom Vers 17 bis 23 herauslesen. Da können wir zum Beispiel im Vers 19 lesen, ich will dir raten, sagt Jethro, ja, ich gebe dir einen Rat und Gott wird mit dir sein. Ich glaube, das sind solche Sachen, die so schnell überlesen werden und man denkt, das ist eine Floskel, aber ich glaube nicht, dass es eine Floskel ist und dass es entscheidend ist. Meiner Meinung nach würde ich dir das raten, weil ich habe vor Zeiten da mal sowas, auch habe ich viel drüber gebetet mit der Mutti, das und das und das wäre mein Rat, weil der Rat an Gott gebunden ist, an meinem Leben mit Gott, an meiner Erfahrung mit Gott. Und das finde ich ganz wichtig, wenn wir einen Rat geben. Und Vers 23 heißt es noch, wenn du das tun wirst und wenn Gott es dir gebietet. Er lässt ihm noch einmal das frei, das selber auch zu prüfen, ob das von seiner Seite auch mit Gott übereinstimmt. Er sagt nicht, wenn du das tust, also wenn ich dir schon einen Rat gebe, dann musst du es auch machen. Sondern er sagt, ich gebe dir einen Rat, aber schau, ob du mit Gott da auch in Übereinstimmung bist. Ja, das ist also der 10. Punkt gewesen. Bindet euren Rat an den Willen Gottes. Das ist eine wichtige Geschichte, weil das stiftet Frieden und nicht Unfrieden. Das bringt zusammen und nicht auseinander. Und dann kommt Moses Reaktion und ich glaube, dieser Punkt 11, und das ist dann schon wirklich die hohe Schule eines guten Verhältnisses, Moses ist gehorsam. Der war schon lange raus aus seines Schwiegervaters Haus. Da war schon lange kein Verhältnis mehr. Du bist hier der sechsjährige Windelbubser und ich sag dir, wo es lang geht. Sondern das war ein erwachsener Mann mit Kriegserfahrung. Über Jahre hinweg mit einer Verantwortung für ein ganzes Volk. Und dieser Mann ist gehorsam. Heißt für uns, Gehorsam hört nicht auf, wenn die Kinder außer Haus sind. Aber es spiegelt sich in einer anderen Form wieder. In einer Form von Frucht. Wenn wir dieses Verhältnis haben, wenn wir Rat geben und diesen Rat auch an Gott binden, an den Willen Gottes binden, dann beginnt etwas, eine Möglichkeit, dass die großen Kinder sogar auch dann noch gehorsam sind. Mose war 80, ne? Also immerhin, ne? Also war schon dichtig erwachsen. Ja, als von einem 100-Jährigen beraten worden, genau. Da folgte, Vers 24, da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters. Ich finde das erstaunlich. Ich finde das erstaunlich, was der Mose bis zu diesem Zeitpunkt schon alles durchgemacht hat, auch mit Gott erlebt hat. Und da steht im Wort Gottes, da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters. Also das ist echt ein Genuss, wo ich das gelesen habe und wo mir diese Punkte so kamen. Ja, das war der Punkt 11. Und jetzt kommt der Punkt 12, den ich auch als Abschluss für ganz, ganz wichtig finde. Der Punkt 12, das Ende dieser Ratgeberkette und dieser Regeln. Jeder bleibt selbstständig. Keine seelische Abhängigkeit. Und Jethro drängt sich auch nicht in die Angelegenheiten von Mose weiter hinein. Er gibt ihm den Rat, stellt ihm das frei. Und der Mose trifft seine Entscheidung, in diesem Fall er war gehorsam. Aber es ist nichts zu lesen, dass Jethro daraus irgendetwas weiteres ableitet.
dann kannst du mich doch auch über 1000 setzen. Dann bleibe ich doch gleich hier. So einen großen Unterschied machen wir nicht, die paar Leute, die mir hier noch sind. Und dann bin ich für dich der Unterrichter oder irgendwas oder deine rechte Hand. Nichts ist davon zu lesen, dass aus dem Rat und aus dem Gehorsam von Mose Jethro irgendwas ableitet für sich und seine Stellung. Im Vers 27 lesen wir dann zum Abschluss, darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Jeder bleibt selbstständig. Ja, das waren so diese 12 Dinge, die ich da herausgelesen habe aus diesem 18. Kapitel von diesem 2. Mose. Und ich fand das echt erstaunlich, wie reichhaltig das Wort Gottes ist. Und ich hatte erst gedacht, als ich mich da vorbereitet hatte, gesagt, Mensch, dazu will ich was sagen. Und ich sage, oh, wo findest du denn eine passende Begebenheit in der Bibel dazu? Da war ich erst ein bisschen ratlos. Und dann war ich absolut erstaunt, wie der Heilige Geist mir diese Stelle aufs Herz gelegt hat, ich die dann gelesen habe und wie mir da die Augen aufgingen, wo ich dachte, meine Herren, so viele gute Ratschläge, wie Generationen miteinander umgehen können. Und ich muss das bestätigen, darf das, kann das bestätigen, dass das, ja, dass die Maßgabe oder diese Sache ist, die wir auch miteinander leben. So wie es mit der Familie vom Tobias und mit dem Lukas einfach ist, dass wir das Stück weit so leben und wir das einfach auch genießen, in dieser Art miteinander umzugehen. Ja, das war quasi für heute der Abschluss zu diesem Erziehungsseminar. Ich fasse vielleicht nochmal die Überschriften nur zusammen. Ich hatte euch erinnert und aufgefordert, dass wir der Verantwortung für die nächste Generation echt gerecht werden, dass wir das sehen, was wir von Gott für eine Aufgabe haben. Dass wir mal draufschauen müssen, wie unsere eigene Heilung da wirklich steht, weil das ein Fundament für unsere Erziehung ist. Dass es bei allem Ungehorsam unserer Kinder auch Alarmsignale geben kann, die uns zu einem anderen Handeln auch irgendwo herausfordern. Und dass, wenn Dinge schon in die verkehrte Richtung gelaufen sind, dass dabei Gott noch lange, lange nicht Endstation ist, dass wir da Mut und Hoffnung haben, miteinander zu ringen, zu beten und zu kämpfen. Und zum Schluss, dass Gott eine wunderbare Sache für uns vorbereitet hat, dass nicht, wenn die Kinder mal außer Haus sind, alles zu Ende ist, sondern dass wir dann in eine wunderbare Rolle eines Ratgebers hineinwachsen können und neue Freunde hinzugewinnen können. Amen.